Aber die drei Fragezeichen fand ich super, weil ich immer schon auf so Grusel stand. Also da ich auch schon früh die Edgar Wallace Filme eben geguckt hatte als Kind und immer eigentlich, wenn was gruselig war, fand ich das super. Weil nur aus Langeweile entsteht was Kreatives, weil man, dann muss man sich plötzlich selber überlegen, wie man das Umfeld ändert, damit es nicht langweilig wird. Da ich nun mit Fernsehen aufgewachsen war und das liebte, ging es mir inzwischen aber auch sehr auf den Sack, weil ich auch dachte, ihr verarscht uns doch. Das mag kitschig klingen, aber am Ende ist das der Kern des Ganzen, weil man das, was man tut, liebt, weil man das Publikum liebt und weil da einfach eine Liebe und eine Freude und eine ehrliche Begeisterung dahinter steht.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Und damit sage ich einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Hörspielplatz. Es ist eine etwas besondere Folge, denn zum einen haben wir einen ganz besonderen Gast am Start. Und zum anderen ist der leider besondererweise nicht hier vor Ort, sondern uns nur live zugeschaltet. Aber das Schöne ist, und das ist auch besonders, ich habe ihn ganz für mich allein. Denn das ist etwas, ja, davon träume ich schon eine ganze Zeit lang, seit dieser Mann, weiß ich nicht, den Wichser gejagt hat. Seit er sich die schlechtesten Filme aller Zeiten immer und immer wieder anguckt. Seit er der Spion war, der sich selbst liebte und in, ja, vielen, vielen diversen anderen Produktionen aufgetaucht ist. So viele prominente Menschen schon durch seine Mattscheibe geknallt hat und einfach gezeigt hat, dass es auch einen Platz für Nerds im deutschen Fernsehen gibt. Ich begrüße ganz herzlich und mit voller Freude Oliver Kalkofe.
Vielen Dank. Das war sehr schön und hat gleich schon mal viele schöne Erinnerungen hochgerufen, weil das ist immer so, wenn ich das dann höre, denke ich, wow, ich bin ja echt beeindruckt, was ich alles schon so Tolles gemacht habe. Das fällt mir sonst immer gar nicht mehr ein. Ich arbeite das immer so ab und dann denke ich, ach ja, das war ja auch noch. Du musst mir auch mal wieder anhören oder angucken. Ich habe ja schöne Sachen gemacht. Also ich bin jetzt gerade beeindruckt von mir selber.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was mich im Nachhinein oder beziehungsweise jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs beeindruckt hat. Ich habe mir mal angeguckt, was du alles gemacht hast. Du schreibst ja zum Beispiel auch unter anderem seit 1995, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, für die TV-Spiele deine Kalkofes letzte Worte oder sowas, heißt es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, ich habe jetzt, also ich musste letztens, war ich gezwungen, mal so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen im letzten Jahr, denn da war wirklich das 25-jährige Kalkofes Mattscheibe-Jubiläum im Fernsehen. Und im Radio hat das ja schon viel früher angefangen, da hat das 91 angefangen. Und das heißt, jetzt bin ich schon im, also jetzt sind es schon 26 Jahre und TV-Spielfilm sind, glaube ich, sind die 25 Jahre Kolumne durchgehend. Also das ist auch, glaube ich, auch eine der längsten Kolumnenplätze, die es in Deutschland gibt. Ich weiß es auch gar nicht. Aber das wird einem selber überhaupt nicht bewusst. Also das ist wirklich das Seltsame dabei. Man macht die Sachen, man arbeitet, man freut sich darüber, wenn es irgendwie gut läuft. Aber dass das 25 Jahre sind, ist mir nicht bewusst geworden, bis auf letztes Jahr, als wir dann halt so wirklich, da haben wir ja auf Tele 5 25 Stunden das gefeiert und haben 25 Stunden Mattscheibe gezeigt und sind da durch die ganzen Jahre gegangen. Und ich war erschreckt und erschüttert, also auf vielerlei Arten, erstmal zu sehen, wie ich früher aussah, wie jung, wie dünn, wie unbeholfen teilweise, aber auch wie ich am Anfang vor der Kamera stand, denke ich mal, um Gottes Willen, was machst du da eigentlich? Wie ich gesprochen habe, wie sie, also, und man selber realisiert so etwas ja nicht. Das gehört ja irgendwie so zum Menschsein dazu. Du merkst ja nicht, wenn du sagst, jetzt habe ich mich verändert und da ist irgendwo etwas geschehen. Das ist ja ein schleichender Prozess. Aber wenn du das dann plötzlich mal so gebündelt siehst, dann ist das schon ganz schön sagen wir, emotional, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, ob das positiv oder nicht. Es gab alles, ja. Es war von super toll, von um Gottes Willen, bis ach du Scheiße und auch ist ja ganz hübsch. Und ich habe auch vor allem gemerkt, dass ich inzwischen mein Gehirn so viel gelöscht hat von der Festplatte, ja, und ich so viel gemacht habe. Ich weiß, dass ich am Anfang, als ich beim Radio anfing, bei Radio FFN damals, und eben ja auch wie du sagtest, nerdig drauf war. Das war ich halt schon immer. Und ich hab mich so gefreut über alles, was ich gemacht habe. War so begeistert von allem, was da passiert. Ich habe das alles in meinem Kopf gespeichert, ne? Und wenn einer irgendwie nur ein Stichwort sagte oder irgendwas fragte, ich wusste alles. Ich war ein wandelndes Lexikon der eigenen Tätigkeiten und auch von dem, was wir in der ganzen Frühstücksradio-Gruppe gemacht hatten. Heute ist das alles weg. Das ist wie wirklich einmal, als wäre die Festplatte gelöscht worden. Ich sehe mir Sketche an, ich höre Sachen und denke so, hast du das? Ich habe null Erinnerung daran. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und dann sitze ich manchmal da und denke, oh, das ist aber ganz lustig. Oder auch, oh Gottes Willen, was ist denn das für ein Scheiß? Das hättest du mir auch lieber gelassen. Also das ist schon sehr seltsam, wie sich das im Laufe der Jahre verändert. Aber ich freue mich, was alles dabei gewesen ist. Fast alles hat Spaß gemacht.
Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ist das denn bei dir dann auch mit all dem popkulturellen Wissen so? Weil ich merke doch auch, je älter ich werde, fuck, den Satz, den konntest du früher mal mitsprechen oder die Szene konntest du früher mal mitsprechen oder das hattest du noch so parat, was genau in dieser Szene passiert ist oder in dem Buch passiert ist oder in dem, weiß ich nicht, in der Fernsehserie, wer da gerade was zu wem in welcher Location gesagt hat. Und ich merke immer mehr, wie schwierig das wird, sich an all diese Sachen zu erinnern. Ist das mit dem Popkulturellen genauso wie mit dem eigenen? Also löscht man dann auch so ein bisschen diese Festplatten?
Ja, obwohl das ist ja auch ein Phänomen, was man ja bei älteren Menschen immer merkt, dass das Langzeitgedächtnis dann irgendwann wieder reaktiviert wird und besser funktioniert als das Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, gewisse Sachen, die so aus der Kindheit oder aus der Jugend stammen und die dann irgendwie da einen besonderen Stellenwert hatte oder was man sich da so richtig in den Schädel gebrannt hat, das ist immer noch da. Und manche Sachen, also manchmal geht es mir genauso, wie du sagst, das wusste ich früher ganz genau. Oder Namen oder Sachen, da merke ich so, oh, ich muss viel mehr graben. Aber es gibt so gewisse Sachen, die sind immer noch da. Gestern hatte ich gerade getwittert, weil mir jemand geschickt hat, was ich sehr lustig fand, das Intro vom A-Team auf Französisch. Und ich wusste nicht, das war mir echt nicht bewusst, ich dachte, das wäre nur in Deutschland so gewesen, dass man immer die Titelmelodien von Serien gesungen hat. Gab es hier ja so ganz viel, wo dann auch so erklärende Texte waren, ja, wie bei Paulchen Panther und so, wo dann immer noch so gesagt wurde, das ist nur ein Zeichentrick, ne? Ist nicht so ernst gemeint, sonst musste man früher ja immer alles erklären, weil wir alle zu blöd waren. Aber dass das in Frankreich auch noch so lange war und dass die das auch bei Actionserien gemacht haben, da gibt es wirklich die Vorspänne von das ist echt so irre, von A-Team, von Dallas. Sie ist gesungen. Das ist nachgespielt und draufgesungen auf Französisch von irgendeinem Chor. Das musst du googeln und dir anhören. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Und Starsky und Hutch auch. Starsky und Hutch wird dann immer so draufgesungen. Das ist so geil. Und Rob Vegas schrieb mir dann, Fun Fact, er kann das Original-Intro vom A-Team im Schlaf auswendig sprechen. Und hat mir das noch geschickt. Und ich kann es auch. Und das sind so Sachen, die bleiben im Kopf. Ne? Ich beweise es jetzt, pass auf. In 1972, a military crack command unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from the maximum security okay to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if you can find them, maybe you can hire the A-Team. So, warum ich das auswendig kann, ich frage mich nicht. Das ist drin, klickst du an, ist da. Aber was ich in der Schule gelernt habe oder andere Sachen, die vielleicht wichtiger wären, sind alle weg. Ist total bescheuert, aber sowas finde ich immer wieder faszinierend.
Aber immerhin hat es doch seinen Zweck gehabt, denn es hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, ja, dass wir beide genau über so einen Kram uns unterhalten, weil wir uns eben genau diesen Kram behalten konnten und keine Algebra oder wie der Untertan tatsächlich irgendwie davon gekommen ist oder sonst irgendwas.
Absolut, absolut. Und das ist etwas, wo ich irgendwann, das weiß ich, dass ich da irgendwann sagte, wie dankbar ich bin, dass ich im Nachhinein jetzt so sagen kann, es hat ja alles einen Sinn und Zweck gehabt. Also das war nicht umsonst. Wenn früher die Leute zu mir sagen, oh, was guckst du denn da die ganze Zeit? Warum sitzt du denn da und guckst dir die ganzen Filme und Serien an? Und warum hörst du das ganze Zeug? Warum gehst du nicht mal raus an die Luft und machst irgendwie was andere, ne, was Vernünftiges im Sinne der anderen? Ja, und ich immer so dachte, ne, kein Bock. dann sehe ich jetzt heute, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe wirklich aus fast allem davon, das hat kam irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt wieder zu mir zurück. Egal, ob es mit Schaumschaum und Melone oder ob es irgendwie dass ich die Bond-Filme auswendig kenne oder irgendwas konnte ich immer wieder irgendwo verwenden. Und auch die ganzen, dass am Ende selbst die ganzen Scheißfilme, die man gesehen hat im Kinderkino und weiß nicht was, dann nochmal so zurückkehren und einem da nochmal ganz neue Freude bringen und nochmal so ein Hauptbetätigungsfeld ein neues eröffnen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es gemacht und es war richtig. Also Kinder, es ist genau richtig so.
Und dann kommen auch immer die Leute dann noch dazu, die dann sagen, ey, super, ich habe genau gewusst, du wirst irgendwann mal sowas machen. Das ist genau perfekt für dich. Ja, ich hätte mir eigentlich nichts anderes für dich vorstellen können. Und dann fragt man sich immer, warum haben die einen damals immer so schräg angelabert, wenn man halt über einen Film geguckt hat, anstatt irgendwie auf den Fußballplatz zu gehen oder so.
Genau, und außerdem früher, das ist jetzt mal, heute gehört sich immer so doof an, ja, wenn man jetzt so, ich meine, ich fühle mich noch gar nicht so mega alt, aber ich bin jetzt schon erschreckenderweise über 50. Und dann, wenn man das erzählt und wenn man dann Dinge erzählt, dann ist das so wie früher, wenn Opa vom Krieg erzählt hat, dann ist immer, oh Gott, das war ja ein anderes, und es ist ja wirklich ein anderes Jahrhundert, schlimmerweise, ist ja wirklich so. Aber es ist so erschreckend, wie viel sich wirklich verändert hat, ja, und wie extrem sich die Welt verändert hat. Und ich kann komplett nachempfinden, dass jemand, der jetzt, sage ich mal, im Laufe dieses Jahrtausends geboren wurde, ne, zum Beispiel, überhaupt nicht sich vorstellen kann, wie das in den 70ern oder auch noch in den 80ern war. Weil sowas wie heute, also dass wir jetzt hier sitzen können und einen Podcast machen, dass man einfach dadurch, dass man sich für Dinge interessiert und begeistert, sich selber hinsetzen kann, einen eigenen Kanal theoretisch eröffnen kann. Jeder kann ein eigenes Medium werden, wenn er möchte und wenn er sich ein bisschen die Fähigkeiten aneignet, was total easy ist im Vergleich zu dem, wie man das früher mit komplizierten Bandmaschinen und weiß nicht was Dinge aufnehmen musste. Also, dass das erstmal alles geht, ja, und dass früher so etwas absolut undenkbar war und dass die Medien etwas Sakrales waren. Das war wie eine Kirche, aber die hat ja heute auch kaum noch eine Bedeutung. Aber früher war es so etwas, da hattest du Respekt vor, ja. Es gab zwei Sender, das kann man auch gar niemandem mehr erzählen, aber es gab noch kein Privatfernsehen, als ich Kind war und Jugendlicher war. Und es gab nur sehr begrenztes Material, was Unterhaltung entsprach. Ja, also es war immer alles war mit Bildungsauftrag. Alle Fernsehsendungen sollten dich auch weiterbilden und fragten dein Schulwissen ab und so weiter. Und das hat sich alles irgendwann ja so verändert, dass du dann plötzlich eben auch ein Teil des Mediums sein konntest. Damals gab es gar keine Chance zu sagen, ja, ich möchte gerne mal zum Fernsehen oder zum Rundfunk oder so irgendwie. Sagten die alle, ja, Gott, natürlich. Und dann die Weltherrschaft vielleicht noch. Und dann mal gucken, was noch werden, ne? Und Gehirnchirurgie und Atomphysiker, klar, mach mal. Das war absolut utopisch. Und dass das dann irgendwie doch geklappt hat, war schon mal war unglaublich und war auch Schicksal, glaube ich. Und einerseits Vor- und Nachteil. Nachteil war, dass du dachtest, das geht gar nicht. Wenn es dann doch geklappt hat, hattest du halt noch relativ freies Feld. Also es gab noch nicht so viel Konkurrenz und es war wirklich gerade gar nichts los. Das heißt, die Leute waren auch sehr dankbar, wenn du was gemacht hast. Im Gegensatz zu heute, wo sie sagen, König, langweilig, alles schon gehabt. Weil heute noch irgendwie jemanden mit irgendetwas zu begeistern, ist schon ganz schön schwer, weil es einfach ein so viel gibt. Aber das war damals eben vollkommen anders. Und dass das dann eben so geklappt hat, da hinzukommen, hätte ich nie gedacht, weil eben keiner das sagte, keiner animierte einen dazu. Vielleicht sagten irgendwelche Leute mal so total bescheuert, ja, du müsstest auch zum Fernsehen, nur was du so erzählst, hahaha. Wie es so viele immer mal so nebenbei erzählen. Aber ernst gemeint hat es keiner, geholfen hat auch keiner. Und es war so, dass ich war unvermittelbar. Ne? Also man wusste nicht, was man mit mir anfangen sollte. Ich war für nichts, was damals cool war. Also jetzt entweder Sport oder Rechnen oder eine Ausbildung machen oder irgendwie sowas. Ne? Das war alles nicht so, das funktionierte mit mir alles nicht so. Und keiner wusste, was er mit mir anfangen sollte.
Kenn ich.
Das war damals schwieriger. Ne? Heute hat man wirklich dafür wunderbare Möglichkeiten, was man alles tun kann. Aber es ist immer schön, dass es klappt, weil das ist eben auch, wenn es die Möglichkeiten gibt, noch lange keine Selbstverständlichkeit.
Bevor wir dazu kommen, wie bei dir das eingegangen ist, würde mich mal interessieren, kannst du dich eher noch Also was war das erste, die erste Popkultur, mit der du in Berührung gekommen bist? Waren das Bücher, waren das Hörspiele oder waren das Filme? Also könntest du dich eher an den ersten Film erinnern als an dein erstes Hörspiel?
Es ist ungefähr, also da es, wie ich eben schon sagte, alles recht überschaubar war, ist es so ungefähr gleich. Also ich weiß noch meinen ersten Kinofilm. Also ich glaube, das erste, womit ich wirklich richtig in Kontakt war und wo ich mich richtig dran erinnere, ist eher Fernsehen. Ja. Dann gleichzeitig Hörspiel und dann Film schon recht früh dabei. Ich weiß, mein erster Film war, glaube ich, das Dschungelbuch im Kino und dann auch nochmal im Autokino und also in allen Wiederholungen. Und ich erinnere mich wirklich noch dran, dass ich im Autokino hinten auf dem Sitz saß und wenn die Schlange K kam, um zu hypnotisieren, habe ich mich hinter den Sitzen versteckt, weil ich nicht hypnotisiert werden wollte, weil ich Angst hatte vor der. War recht clever, muss ich sagen, weil ich weiß auch, dass ich mir beim Sandmännchen, immer wenn der den Schlafsand gestreut hat, immer rechtzeitig die Augen zugehalten habe, weil ich noch nicht ins Bett wollte. Und ich bin schon als Kind Nachtmensch gewesen, heute auch noch. Ich arbeite total nachts und tagsüber kannst du nicht so viel mit mir anfangen. Und das war ich schon als Kind und deswegen durfte ich schon recht früh Serien mitgucken. Und habe auch schon früh Krimiserien und so gesehen, die ich jetzt gar nicht groß verstanden habe, aber das war irgendwie ganz spannend und irgendwann wurde mal irgendwo geschossen und irgendwie, ich fand das irgendwie gut und war immer schon sehr früh deswegen sehr krimi-affin und alles, was irgendwie spannend war. Und dann gab es natürlich die ersten Hörspiele, die zum Teil ja auch nur Film-Tonspuren waren, wie vom Dschungelbuch oder von Disney-Filmen Aristocats und ähnliches.
Ja, die Aristocats hatte ich auch.
Ja, und Cinderella und weiß nicht was, die dann halt nochmal mit Erzählerstimmen aufgefrischt und gekürzt waren. Oder dann natürlich so die wirklich alten ganzen Klassiker. Ich erinnere mich noch an wirklich so Kinderplatten wie Lok 1414. Das war über eine rote Lokomotive. Ich weiß nicht mehr, was da passiert, aber ich weiß, Lok 1414 fand ich spannend. Und dann natürlich später Sachen wie Huibu.
Huibu, ja.
Aber gleichzeitig waren es auch Bücher. Das heißt, also zum Beispiel 3 Fragezeichen habe ich erst die Bücher gelesen. Und
echt?
Dann kamen die Hörspiele. Also ich habe die ersten 30 oder so als Bücher gelesen und fand die super spannend. Weil damals so auch die Zeit so Kinderkrimis, ne, Enid Blyton, 5 Freunde, Geheimnis, Abenteuer, Schwarze 7, bla bla, diese ganzen Sachen. Aber die 3 Fragezeichen fand ich super, weil ich immer schon auf so Grusel stand. Also da ich auch schon früh die Edgar Wallace Filme eben geguckt hatte als Kind und immer eigentlich, wenn was gruselig war, fand ich das super. Deswegen haben mich die 3 Fragezeichen sofort fasziniert, aber immer Sachen, wenn es irgendwelche Gruselthemen waren, nicht wenn es um geraubte Bilder und so ein Kram. Also am Ende ging es immer um geraubte Bilder und versteckte Schätze, die irgendwo aus irgendeinem Diebstahl irgendwo versteckt wurden und Leute wollten die wiederfinden. Ist ja im Grunde immer so. Aber es gab dann immer so einen Grusel, der meistens ja gar keiner war, aber man hoffte drauf und das Bild auf dem Cover sah super aus und das hat schon gereicht damals.
Ja, der unheimliche Drache zum Beispiel, fand ich super.
Ich habe den lachenden Schatten ja jetzt letztens als Hörbuch einlesen dürfen. Und das war auch mein erstes Buch, das erinnere ich mich, ne? Das war das erste, was ich gelesen hatte. Und das war zum Beispiel auch super, um mal zu sehen, wie sich die Zeiten verändern. Ne? Also erstens mal, wie spießig das zum Teil ist, wie langweilig, dass die halt immer überall hingehen. Dann immer überall, wo die Kinder dann hingehen, kriegen sie als erstes Milch und Kekse. Was heute ja als Angriff, ne, wir sagen, nein, ich bin vegan, nein, ich bin laktoseintolerant. Oh, Nüsse, sind da Nüsse in den Keksen? Das ist ja heute alles ein Mordanschlag quasi. Aber damals überall wird Milch und Kekse gefressen. Es wird immer ganz viel gegessen in den alten Büchern. Ganz viel Zeit wird immer aufs Essen verwandt. In diesen alten Büchern und Hörspielen und so weiter. Es wird gegessen und getrunken. Und dann, was auch super war, dass ein Plotpoint im Lachenden Schatten ganz wichtig war, dass die Leute sagten, ja, ihr könnt gerne zum Essen bleiben, aber wir wissen nicht, ob es euch schmecken wird. Wir sind Vegetarier. Oh. Und die alle, was sind Sie? Vegetarier? Ja, wir essen kein Fleisch. Das wurde als total unbelievable. Was sind denn das für seltsame Menschen? Und das war dann auch, der Vegetarier war auch ein Schurke und hat sich dann dadurch verraten, dass er in Wirklichkeit einen Burger gegessen hat und sie die Reste fanden. Und so, das ist echt super geil, wenn du heute so denkst, wie, ja, nur Vegetarier, muss ja schon wenigstens Veganer sein. Ja, sonst nehmen wir den ja überhaupt nicht ernst. Aber damals wurde das so, oh, das ist aber ganz was Seltsames. Das da kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Der isst kein Fleisch. Verrückt.
Irre. Ja, ne? Also würde ich fast heute auch schon noch sagen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wo du es jetzt gerade angesprochen hast, wir haben eine kleine Matz vorbereitet. Das ist jetzt ein bisschen spät, aber du hast ja jetzt gerade dieses Hörbuch angesprochen, dementsprechend will mir die einmal kurz abfeuern.
Oliver Lasfried Kalkofe, 1965 in Engelborstel bei Hannover geboren, aufgewachsen in Peine, ist Schauspieler, Satiriker und Synchronsprecher. Seine Medienkarriere begann er als Radiomoderator, wechselte dann zur Radio Comedy und schuf dort unter anderem die Radio-Comedy-Sendung Frühstücksradio.
Es war einmal gewesen sein, vor langer, langer, langer Zeit oder auch etwas früher, man weiß das ja nicht so genau, aber eigentlich ist es auch egal.
Den Sprung ins Fernsehen schaffte Kalkofe mit seinem medienkritischen Format Kalkofes Mattscheibe.
Aber irgendwie auch voll unfair, von dem glattgeleckten, good-looking Lackaffen uns jetzt nicht weiter von seinen voll verrückten Miracle-Morning-Ritualen zu erzählen. Hä? Also nach dem Zähneputzen mit Schnappatmung, Rasieren ohne Wecker und Kacken mit Kniebeuge.
Auch aus dem Kino kennt man ihn, zum Beispiel aus der Filmreihe Der Wichser, wo er mit Oliver Welke und Bastian Pastewka neben den Schauspielern auch das Drehbuch geschrieben hat.
Scotland Yard. Ich bin Chief Inspector Even Longer.
Ich bin mit meiner Geduld am Ende.
Nein, Mann, sag ich bitte.
Nicht so schnell, Cookwood. Ein paar Fragen hätten wir da schon noch.
Auch die Liste seiner Rollen im Bereich Synchron, Hörbuch und Hörspiel ist sehr lang. So hat er unter anderem Sherlock Holmes, Agatha Christie und die drei Fragezeichen-Bücher vertont.
Die drei Fragezeichen und der lachende Schatten.
Für gewöhnlich sind Schatten schweigsam. Aber dieser lacht schrill und furchterregend. Doch das ist nicht das einzige Rätsel für Justus, Peter und Bob.
Über seine Leidenschaft zu Film und Fernsehen, Hörspielen und Krimi-Geschichten reden wir heute im Hörspielplatz. Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe.
Ja, schön, dass ich da bin. Also ist schon fast wieder vorbei, aber schön. Aber eine Begrüßung kann ja, nicht zu spät.
Eigentlich sollte die vorher kommen, aber du warst schon so im Redefluss und es war so unterhaltsam, das wollte ich nicht unterbrechen.
Ich laber euch alle kaputt und platt. Wenn man mich einmal ansticht, dann höre ich nicht mehr auf. Das ist immer
ja, so soll es sein. Und ich meine, wir haben ja hier noch genug Platz, ne? Also falls wir heute nicht fertig werden, wir haben noch genug Spielraum für dich, den du gerne ausfüllen darfst.
Also das heißt, man darf wiederkommen.
Ich bitte darum. Also ich meine, ich hatte ja schon mal, über Twitter hatten wir ja schon mal Kontakt, ja. Wo es dann hieß oder wo dich jemand in unsere Sendung eingeladen hat und ich dann gesagt habe, ja klar, Einladung steht, komm gerne vorbei.
Absolut. Und ich freue mich da auch wirklich und habe da auch Spaß dran. Das Problem ist ehrlich nur immer die Zeit. Und das ist so, das ist so, jetzt bin ich zum ersten Mal im Dezember mit den Hauptarbeiten, also das heißt Drehen und sowas, fertig, denn durch den Lockdown und dadurch, dass jetzt kulturell sonst nichts möglich ist, sind alle Live-Termine, die noch für dieses Jahr geplant sind, eben ausgefallen und somit habe ich ein paar Tage, wo ich mal solche Sachen machen kann und auch die sind schon wieder knüppelvoll, aber es macht riesig Spaß und ich freue mich, dass das endlich mal klappt und deswegen, also es ist eigentlich, ist nicht, dass ich es nicht gerne mache, sondern einfach immer nur, dass ich nicht weiß, wann.
Aber da bringst du mich jetzt schon wieder auf den nächsten Punkt. Ja, wenn ich mir das so alles angucke, du sprichst Hörbücher ein, du bist Synchronsprecher, also du hast schon mal hier und da wieder dann irgendwelche Synchronarbeiten, die du oder Serien, die du betreust. Du schreibst die Kolumne, du drehst Schläferz, du machst Kalkofes Mattscheibe und noch wahrscheinlich zigtausend andere Dinge, in denen du irgendwie deine Finger mit drin hast. Dann bist du mal hier bei einem Videospiel dabei, zum Beispiel bei Die Siedler und so. Ja. Wann findest du Zeit zum Abschalten und wie schaltest du ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, ist wirklich eins meiner großen Probleme, das Abschalten. Und das muss ich jetzt, deswegen habe ich mir das jetzt ganz fest vorgenommen für diese Weihnachtszeit in diesem Jahr, um mal, dass ich jetzt mal gesagt habe, so ab nächste Woche eigentlich mache ich mal echt nichts mehr. Also versuche ich jedenfalls. Oder nur noch die drei Sachen, die ich schon vorher zugesagt habe. Und mal Pause zu machen. Weil es ist echt so, der Kopf rattert immer weiter und das, da zur Ruhe zu kommen, ist ein großes Problem, weil das kann ich eigentlich nur, wenn ich mich ein bisschen dazu zwinge, also das heißt Urlaub mache und dann wirklich sage, so, ich nehme jetzt hier den Rechner nicht mit, sondern guck nur mal so rein, und aber ich mache da nicht viel. Versuche da komplett abzuschalten. Das klappt dann auch ganz gut, wenn aber dann wie dieses Jahr quasi kein Urlaub möglich ist und nichts geht, arbeite ich die ganze Zeit durch. Und das ist dann immer einerseits toll, weil mir halt eben alles Spaß macht, deswegen höre ich ja auch nicht auf. Und andererseits aber eben auch ein Problem, dass man merkt, boah, irgendwann drohst du dann doch mal vielleicht irgendwie umzukippen oder irgendwie nicht mehr zu können, weil einfach der Körper nicht mehr mitmacht. Das sind so Sachen, die ich jetzt so langsam ehrlich merke, dass ich so sehe, boah, es ist so viel und ich komme überhaupt nicht mehr dazu, die Sachen, die mir Spaß machen, anzugucken. Also heute, was es heute gibt an Möglichkeiten, egal was, ob Filme, Hörspiele, Games, alles, ja, es ist so unfassbar, ein so riesiges Feld. Hätte es das in meiner Jugend gegeben, Gott, also das ist ja wie Schlaraffenland quasi, ja, für Nerds und für alle, die sich für irgendwas interessieren. Du kommst ja heute nicht mehr hinterher. Und ich komme nicht mal dazu, die wichtigsten Sachen, also seit Jahren wächst meine To-Do- und To-Watch- und To-Listen-Liste, aber ich komme nicht dazu. Andererseits muss ich auch zugeben, hätte ich in meiner Jugend nicht diese Langeweile erfahren, ja, wäre wahrscheinlich aus mir nicht jetzt was Kreatives geworden, sondern ich wäre vielleicht irgendwo einfach nur als Konsument sitzen geblieben, weil ich gar keinen Grund gesehen hätte, was anderes zu machen. Früher, also ich sag mal, wenn Menschen sich langweilen heute, das geht ja sehr schnell, wenn mal irgendwie kurz mal das Handy einmal der Akku alle ist oder irgendwas, dann ist schon Katastrophe und dann denkt man schon, mein Gott, ist das langweilig. Und das ist im Grunde, muss man das lernen zu umarmen, weil nur aus Langeweile entsteht was Kreatives, weil man, dann muss man sich plötzlich selber überlegen, wie man das Umfeld ändert, damit es nicht langweilig wird. Und das war in meiner Jugend, also war ich da gezwungen. Ich habe immer wieder die gleichen Sachen gesehen und gehört, deswegen bleiben die dann halt auch so bescheuert lange im Gedächtnis. Aber man guckt immer wieder das Gleiche oder so, weil man gar nicht so viel hatte. Ja. Nicht, weil das so mega toll war und es nichts Besseres gab, sondern man hat sich so das genommen, was man so für sich aus irgendeinem Grunde am meisten Spaß gemacht hat. Und das hat man dann immer wieder wiederholt, weil nichts anderes da war. Und dann hat man aber sich auch überlegt, ach komm, wir machen mal selber was. Ich habe gezeichnet oder mit Leuten irgendwas nachgespielt oder weiß ich so. Ne? Dann versucht man irgendwie, sich was auszudenken. Und es war auch so ein Grund zu sagen, warum gibt es das nicht? Also ich war immer zum Beispiel Fan von Monty Python und von dieser Art Humor. Und in den, also bis Mitte der 90er war Humor gesehen Deutschland Brachland. Es gab nichts. Alles, was dann kam, auch von Samstagnacht, Wochenshow und so weiter, es fing erst Mitte der 90er an und vorher war da nichts. Und ich habe immer gedacht, warum gibt es nicht sowas, was so ein bisschen anders vom Humor ist? Warum gibt es wirklich nur immer diese, entweder politisches Kabarett oder die sogenannten Blödler und Blödelbarn oder wie auch immer. Und dazwischen war nichts. Und das war ein Grund, das dann eben im Frühstücksradio mit den Kollegen selber zu machen und selber auszuprobieren. Und dass sich da Leute dann drüber gefreut und das gehört haben, war damals einfach nur Wahnsinn, weil da hat man überhaupt nicht mit gerechnet. Ja.
Aber hattest du denn, also woher kam der Einfluss? Also hattest du Zugang zu den zum Beispiel amerikanischen Formaten, die ja eben schon gerade was Satire oder diese, sag ich mal, leichte Satire, dieses Kabarett entschlacken, dieses Kabarett entkernen und enternsten, ja, oder Kabarett einfach leichter machen oder Polizsatire leichter machen. Hattest du da Zugang, dass du das irgendwie adaptieren konntest?
Ja, auch durch Mangel und Kreativität, um irgendwie die Langeweile auszubremsen. Bei mir war es eigentlich hauptsächlich durch mit Schirm, Scham und Melone. Da wurde ich Fan von, als ich so ungefähr 11 war. Ja, da habe ich das in der Wiederholung im dritten Programm, im Spätprogramm habe ich gesehen und das war so ein Erweckungsmoment für mich. Ich fand das so geil. Die Roboter habe ich gesehen, also eine Folge, wo Roboter Killer unterwegs waren und dann eben ein Typ mit einer Melone im Schirm mit so britischem Charme und eine Frau, die Karate konnte und die war dabei so lässig und ironisch und die haben nicht dagestanden und die ganze Zeit nur geschwiegen, wenn da ein Mord geschehen ist, sondern haben dabei ein Champagner getrunken und irgendwelche ironischen Äußerungen gemacht und dann am Ende gegen duplikate Roboter, wild gewordene Katzen oder weiß nicht was gekämpft. Also immer so Sachen, die man halt sonst überhaupt nicht gesehen hat. Das hat mich so fasziniert, dass ich da mehr von wissen wollte, konnte ich aber nicht, weil es halt nichts gab, kein Internet, keine Möglichkeiten, was zu erfahren und die Zeitschriften oder so waren sehr wenige und an alte zu kommen, da musste man wirklich, wenn Schwärmel war und so, habe ich alte Zeitschriften zusammengesammelt und solche Sachen, um irgendwie an Informationen zu kommen und dann habe ich dadurch versucht, Englisch zu lernen, also gut zu werden in Englisch. Im ersten Jahr war ich total schlecht und dann habe ich aber gesagt, okay, das kommt aus England, ich muss Englisch lernen, damit ich Briefe schreiben kann und irgendwie gucken kann, an Sachen und an Informationen zu kommen. Und das war dann der Anfang. Dann habe ich ihn wirklich, habe ich in englischen Magazinen habe ich rausgefunden, dass wo es die gibt, habe da drin inseriert, habe in der frühen Cinema, es gibt alte Cinema-Ausgaben und so, wo ich drin bin, viele und sagen, dass ich Sachen von Mitch Homschamelone suche und sowas alles, ja.
Du warst einer von denen. Ich habe mich immer gefragt, wer
ich
das ist.
Ich war Kunde, war Stammkunde da und habe ganz viele Brieffreundschaften gehabt. Dann habe ich Brieffreundschaften nach England, nach Holland und so gehabt, wo ich an mehr rankam. Dadurch bekam ich dann Folgen auf Super 8 damals. Konnte man bestimmte Folgen für sehr viel Geld kaufen und sehen, die es hier noch nicht gab und so weiter. Also es war so ein langsamer Prozess. Und dadurch kam ich dann schon sehr nah immer ran an England. Das hat mich schon immer fasziniert. Und dadurch lernte ich dann eben auch die Schauspieler kennen und auch den Humor. Und dadurch, dass ich dann Leute in England oder Holland kannte, bekam ich dann zum Beispiel von denen auch andere Serien oder Dinge zugeschickt und habe dann Monty Python eben früh kennengelernt, die Serie schon gehabt. Und dann bin ich so früh, wie ich konnte, auch rüber nach England, habe da dann Sachen gekauft, habe dann Videos und so mir da geholt und das alles aufgesogen, weil es halt sonst nichts anderes gab. Und war deswegen schon immer sehr früh von dem Ganzen fasziniert, was auf der Welt los war. Und in Deutschland war es eben immer noch so 30 Jahre zurück.
Humor. Ja, du warst schon O-Ton-Gucker, bevor es den Begriff überhaupt gab.
Richtig, und da habe ich das schon geguckt und musste das so einigermaßen verstehen. Habe dann zum Beispiel, wo wir eben vom A-Team sprachen, habe ich dann, weiß ich, also viele Folgen habe ich dann gesehen, auf Englisch mit holländischen Untertiteln. Was super war und an eins erinnere ich mich immer noch, weil BA war zum Beispiel sehr schwer zu verstehen im Original, aber war super, klang super, aber war schwer zu verstehen. Aber dann sagte er einmal irgendwie, am Wagen und da so, we need some gas. Und dann steht da drunter bei, ich möt tanken. Und das fand ich, das ist der einzige Satz, den ich auf Holländisch kann, auf Niederländisch. Ich möt tanken. Den kenne ich aus dem A-Team, mehr weiß ich nicht.
Aber hat dann diese, sag ich mal, Lust am Verstehen des ausländischen Contents, hat die dann auch dazu geführt, dass du bist ja ausgebildeter Dolmetscher, ne? In Französisch und Englisch.
Wenn ja, das kann man so sagen. Aber es war eigentlich so, ich wusste nicht, was ich machen sollte nach der Schule. Ich wollte aber nicht zum Bund und wollte auf jeden Fall verweigern. Damals war ja noch Zwang, ne? Also bei Bundeswehrpflicht, wollte verweigern, habe mich deswegen ganz schnell eingeschrieben, wo ein Freund und noch jemand aus meiner Klasse waren, die bei einer Sprachenschule in Braunschweig damals. Und dann habe ich gesagt, okay, Sprache ist das Einzige, was mir so einfällt, womit ich überhaupt irgendwas mich irgendwie interessiert. Deswegen machen wir das mal. Und dann habe ich dort eine anderthalbjährige Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher in Englisch und nur Fremdsprachenkorrespondent in Französisch. Und ich hatte aber Latein in der Schule. Das heißt, ich habe nur Französisch diese anderthalb Jahre gemacht. Und ich kann heute auch kein Französisch mehr, überhaupt nichts mehr, weil ich es leider nicht weiter verwendet habe und nicht weiter trainiert habe. Ärgert mich sehr, aber ist nun mal so. Aber damit habe ich das habe ich gemacht und ich wusste nur währenddessen, dass ich will niemals Fremdsprachenkorrespondent oder Wirtschaftsdolmetscher werden, weil das ist halt mehr so, da musst du halt so, wir mussten irgendwelche komischen Wirtschaftsprospekte über Maschinenbau, über sich selbst rückfettende Kugelgelenke übersetzen und so war so ein Kram. Und da dachte ich, ach du Scheiße, das hast du dir nicht so vorgestellt. Aber auch das hat wieder was gebracht, dadurch, dass ich da Englisch gelernt habe. Dann habe ich noch weiter Anglistik und Germanistik und Publizistik studiert. Dadurch hatte ich also ein bisschen Vorsprung mit Englisch. Da habe das Englisch sehr gut für später, für die ganzen Synchrongeschichten und so weiter und für vieles andere verwenden können. Habe dort 10-Finger-Schreibmaschine, mechanische, alte Riesenschreibmaschine gelernt. Und dadurch kann ich aber heute, das hilft mir, weil ich 10 Finger blind tippen kann und solche Sachen. Das hat mir also alles irgendwo geholfen. Das Einzige, was ich da gelernt habe und mir noch gar nichts bisher gebracht hat, war Steno. Ich kann Steno, aber das habe ich bisher noch nicht anwenden können. Kommt vielleicht aber noch.
Ey, dann bist du jetzt einer der insgesamt vielleicht 5 Menschen, die ich kenne, die das noch irgendwie schreiben oder die das gelernt haben.
Die es überhaupt noch kennen.
Ja, genau. Also ein anderer Mensch, der letzte Mensch, den ich kannte, der Steno konnte, das war meine Oma. Und die ist jetzt halt auch in diesem Jahr schon verstorben. aber die war noch jemand, den ich erlebt habe, dass der Steno schreibt. Ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht hat und ich weiß auch gar nicht, warum sie das überhaupt jemals gelernt hat, aber sie konnte es und es war für mich immer faszinierend.
Ja, das ist was, was man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Was war das? Das war also eine kryptische Kurzschrift mit einer eigenen Schreibweise, also mit Symbolen für Worte oder Silben und Buchstaben, und die aber schneller ging, als wenn man ausschreibt die Worte. Und es kommt halt daher, dass es früher keine Aufzeichnungsmöglichkeiten gab. Also das heißt, wenn man egal ob es jetzt der Chef, der seine Sekretärin gerufen hat und damals einen Brief diktiert hat oder das irgendwo beim Gericht oder wo auch immer was mit protokolliert werden musste, da ging das dann nur mit Steno. Und das haben die Sekretärinnen, haben halt damals, was waren wir damals fast nur Sekretärinnen, und die haben Steno gelernt. Und das habe ich auch und war da sogar recht gut drin. Und ich weiß auch heute noch, ich kann noch eine Menge. Also ich müsste es auffrischen, aber ich könnte noch einiges, weil das hat sich auch irgendwo festgegraben, obwohl ich es nie verwendet habe. Und heute brauchst du natürlich im Grunde keinen Mensch mehr, weil du kannst mit jedem Telefon oder was kannst du alles aufzeichnen und kannst dann abschreiben oder du hast ein Programm sogar, das das macht. Aber früher musste man das mit der Hand machen, dann musste das übertragen werden und so weiter. Ja, das sind so diese Techniken, die mal irgendwann ganz toll waren und die dann später nie mehr verwendet wurden.
Ich glaube, meine Oma hat es immer zum Kreuzworträtsel gemacht. Die hat sich dann immer die Wörter in Steno nebendran an den Rand geschrieben,
ja, um
zu gucken, ob sie passen oder nicht. Und hat dann halt die richtigen Wörter halt ins Kreuzworträtsel eingefügt. So. Also hat sie, ich glaube, sie hat ja immer so rumgespielt.
Meine Mutter konnte auch Steno. Und ich erinnere mich daran, dass ich da als Kind das schon kennenlernte, weil sie hat dann immer auf die Weihnachtspakete mit Steno draufgeschrieben, was drin ist. Und ich habe immer versucht, das zu entschlüsseln oder mir das zu merken. Hat aber nicht geklappt. Aber das weiß ich nur. Steno war immer mit einer bestimmten Mystik verbunden, weil ich wollte wissen natürlich, was da stand, weil das waren ihre Notizen für die Weihnachtsgeschenke. Und das hätte ich mal gerne gewusst.
Miese Geheimschrift. Ja.
So, und jetzt haben wir den sag ich mal, den Studierten und den Gelernten und den Erfahrenen, den angenördeten Oliver Kalkofe. Und der kriegt jetzt ein Angebot, im Radio mitzumachen. Und das wahrscheinlich erstmal als ganz normaler Moderator, oder? Also als so, hier sind die neuesten Hits von heute.
Nee, und nee, zum Glück nicht. Das war auch ganz anders. Also es war eigentlich so, es lief eigentlich so andersrum. Also es war, dass ich immer dachte, ich würde ja gern mal sowas machen. Also was ich da so sehe, ne? Das fand ich alles toll und dachte so, ich hätte Lust. Und wenn mich wer gefragt hat, dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwie, also der berühmte Ausbildungsberuf, irgendwas mit Medien, den es ja heute als Studiengang gibt, war damals halt auch so, ne? Da sagt man ja, egal ob Zeitung oder Radio oder Verlag oder Fernsehen oder was auch immer. Und dann guckte man dich groß an und dachte, ja, der Junge braucht dringend mal einen Arzt. Ich weiß, dass ich bei der Berufsberatung war und habe das genauso auch erzählt. Ne? Musste mal von der Schule hin. Und dann sagten die, ja, wie wäre es denn mit Schifffahrtskaufmann? was sie jedem aus meiner Klasse vorgeschlagen haben, weil das Einzige war, wo sie irgendwie freie Plätze hatten. So, und also das heißt, es war einfach total utopisch und sinnfrei, also darüber nachzudenken. Da habe ich studiert, weil ich dachte, okay, ich studiere nach der Ausbildung, weil vielleicht erfahre ich dann irgendwas darüber. Also Publizistik war das Hauptding, dass ich sagte, vielleicht erfahre ich dann was, wie man irgendwo hinkommt. Und so war es letztlich auch, weil wir mussten dann dort was Praktisches machen, Radio-Feature, noch richtig lang, 10 Minuten lang. Und das habe ich gemacht, habe mich aber da mit dem Lehrer, mit dem Dozenten angelegt. Das fand den Kurs total scheiße, der konnte mich nicht ausstehen. War so ein Langweiler vom WDR 4, so ganz oldschool, ganz furchtbar. Und ich wollte eigentlich den Kurs schmeißen, dann sagten aber alle, nee, mach das, du musst ihn ja machen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, da mache ich aber nur was mir Spaß macht. Und alle versuchten, ein ernsthaftes Feature zu machen über Probleme der Müllverbrennungsanlagen im Münsterland und sowas alles, ja, so ganz furchtbar. Und ich hatte keine Lust und habe gesagt, ja, mache ich über James Bond. Das war gerade so die Zeit, als Timothy Dalton angekündigt war und Bond wieder anfing, in die Köpfe zu kommen nach einer längeren Pause und so weiter. Und dann habe ich einfach ein buntes Bond-Feature gemacht mit O-Tönen, die ich noch auf Videos hatte und so, und habe versucht, das so ein bisschen unterhaltsam zu machen und habe das da so gebastelt mit den Leuten, so ganz altmodisch noch mit Senkelbändern und Ding, ach, ganz furchtbar da, aber habe so ein Feature gemacht und dann sagten alle in der Klasse da, also im Kurs, sagten, ah, das ist echt cool, schick das mal weg. Und ich so, naja, weiß ich nicht. Und ich kriegte die zweitschlechteste Note in der Klasse, weil mich der halt nicht ausstehen konnte und weil ihm das viel zu banal und trivial war, was ich da machte. Ich habe das an drei Sender geschickt, nämlich NDR, FFN und WDR. NDR bedankte sich, FFN schrieb und bot mir ein Volontariat an, was ich damals gar nicht wusste, was es ist. Und viel zu, also zu doof in gewisser Weise war, es sofort dankend anzunehmen, sondern sagst du, nee, ich muss ja erstmal fertig studieren und so, aber vielleicht geht ja ein Praktikum. Und dann bin ich so ein Praktikum hier. Und der WDR rief an und ich arbeitete gerade und habe irgendwie Teppichreste vom Boden gerissen in ein Möbelhaus und so. Und der WDR rief plötzlich an und sagte, ja, Sie haben uns doch hier eine Kassette geschickt. Also wirklich auch noch so eine alte Kassette. Ja. Und ich so, ja. Und ich sage, ja, wir brauchen noch Ihre Kontonummer, weil das wird ja am Sonntag gesendet. Und da bin ich dachte ich, was? Ich habe euch das nur geschickt, um mal ein Praktikum machen zu dürfen. Und die haben das gesendet und ich kriegte Geld dafür. Und zwar richtig viel, weil WDR 4 mit so einem 10-Minuten-Feature hat höllisch viel Geld bezahlt. Und ich dachte, ich bin der König der Welt plötzlich und dachte, das musste weitermachen. Dann habe ich mich da weiter gemeldet und Beiträge gemacht und mal hier und da mal eine Glosse und Filmkritiken und sowas. Und einfach immer so getan, als könnte ich das, was gar nicht stimmte. Und dann habe ich das angefangen und habe aber so ein paar erste Radiobeiträge gemacht, bin dann zu FFN als Praktikant und das fand ich da richtig toll. Das war der erste Privatsender in Norddeutschland und der war damals total cool, weil da waren nur Leute, die wirklich an das glaubten, was sie machen und die richtig super waren und die wirklich Mühe gegeben haben und alles auch Nerds waren, ja, egal ob sie also Musik oder Nachrichten oder Sport, ganz scheißegal, aber die waren echt so voll in ihrer Arbeit drin und dort wurde auch Comedy gemacht, das Frühstücksradio, das hatte gerade angefangen und ich habe das so gehört und dachte, das ist ja super, da würde ich ja gern mal und da hat mich das Schicksal dann hingeführt, ich durfte dann da mal, also Dietmar Wischmeier war auch mein Chef quasi in der Unterhaltung, da war Unterhaltung und Comedy damals, der fand die Sachen ganz gut. Ich durfte was machen, habe mir selber nachts beigebracht, wie man Beiträge schneiden und aufnehmen kann, habe dann einfach mal was versucht, abgegeben, sagten sie, ja, das gefällt ihnen, haben mir angeboten, dort als freier Mitarbeiter zu bleiben und dann habe ich Beiträge gemacht eigentlich, also noch die klassischen kleinen 3 bis 5 Minuten Beiträge, die es damals noch gab. Dann habe ich mit Comedy angefangen und kam da rein. Dann durfte ich plötzlich eine Serie machen. Ich hatte eine Idee für eine Serie, weil Enterprise hatte gerade ein Jubiläum und ich sagte, wie wär's denn mit der FF Enterprise? Und da sagte sie, oh, ist ja eine tolle Idee. Und dann sagte, ja, das könnte man ja so machen, dass man O-Töne von Kirk und Spock nimmt, also aus den Folgen geschnitten und darum bauen wir Geschichten. Und ich bin Praktikant auf dem Schiff und dann gibt's noch so ein paar Leute. Und sagte, ja, super, mach eine Serie draus. Und ich hatte noch nie was gemacht. Und ich habe ja zusammen studiert mit Olli Welke, ne, von der Heute-Show jetzt inzwischen. Und der studierte eben auch in Münster mit mir und er hatte den gleichen Humor und wir hatten die gleiche Leidenschaft für Essen, Trinken und Filme gucken. Und da habe ich gedacht, wollen wir da mal was zusammenschreiben? Und dann haben wir da zusammen angefangen zu schreiben und diese Serie zu entwickeln. Und so bin ich da reingerutscht. Und dann kam eins zum anderen innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit und ich war kaum da, da war ich plötzlich eine feste Figur, nämlich da die Arschkrampen, die dann entstanden. Dann habe ich Onkel Hotte durch Zufall erfunden und plötzlich hatte ich eine eigene CD und plötzlich hieß es, wir machen Live-Auftritte und wir machen eine Tournee. Und das entwickelte sich dann so schnell, obwohl ich eigentlich noch studierte, bis ich am Ende irgendwann gezwungen war, entweder fest angestellt zu werden oder zu Ende zu studieren. Und deswegen habe ich dann das Studium kurz vor Ende geschmissen und bin da hingegangen und da geblieben. Und dann kam immer eins zum anderen.
Bereust du es?
Nein, überhaupt nicht.
Also das Studium geschmissen, also
nein, nicht zu Ende gemacht? Nein. Keinen Moment. Also ich habe damals immer gedacht, okay, wenn das jetzt in einem Jahr vorbei ist, dann kommt nichts Neues und dann ist es vielleicht wichtig, dass du einen Studienabschluss hast. Inzwischen ist es ja so, dass man sieht, also wenn man nicht vorhat, in einen der top-seriösen Berufe zu gehen und also an einem der noch letzten seriösen Journalismusbereiche zu gehen, ne, wie jetzt Spiegel, Süddeutsche oder ähnliches, oder eben zu eine hohe Position bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo man dann irgendwie später mal Intendant werden möchte oder so, gibt es kaum noch Gründe, warum du ein abgeschlossenes Studium haben musst. Also jedenfalls nicht in Publizistik, ja. Das ist also, außer wenn du später mal einen Lehrstuhl oder so haben willst oder selber eine Professor werden willst oder so, aber ansonsten nicht. Aber es ist total hilfreich. Und ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe, sonst hätte sowieso gar nichts anderes geklappt. Aber es ist eben auch wichtig, irgendwie die Medien zu verstehen, weil als einfacher Konsument und eben nur wenn du guckst und hörst, hast du überhaupt keine Ahnung davon und du stellst dir das ja alles so einfach vor. Heute bin ich noch so naiv, dass ich immer denke, wie, ja, ich habe eine Idee, dann müsste das doch auch klappen, wenn ich die wem erzähle und dann machen wir die jetzt mal und so. Aber bis du verstehst, wie das alles funktioniert und wie ein Sender funktioniert, wie eine Zeitung funktioniert und so weiter, da ist das Studium echt total wichtig und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich Hintergrundwissen hatte und dann praktisch gleich eben früh anfangen konnte zu arbeiten. Aber das eine ohne das andere hätte, glaube ich, wäre wahrscheinlich irgendwie schnell in die Hose gegangen. Also wäre nicht weitergegangen.
Und jetzt beim Radio, ja, also du hast lange Zeit Radio gemacht, warst plötzlich auch der Mann auf der Bühne und dann kam der große Wechsel. Du hast mit Kalkhoves Mattscheibe bist du zu dem Bezahlsender Premiere gegangen und hast die dazu gebracht, genau dieses eine Format unbezahlt auszustrahlen. Da interessieren mich zwei Sachen. Zum einen, wie hast du das geschafft, dass die das halt, sag ich mal, an die Öffentlichkeit rausgegeben haben, weil damals war klar, Premiere, oh, da musst du dafür bezahlen. Das war das Premium-Ding so. Und was mich dann aber dann im Anschluss interessiert ist, woher kam dann dieses Aufbegehren gegen eben das System Medien? Also eben so einfach mal zu sagen, ich schaue den Leuten mal hinter die Kulissen und ich ziehe sie auch deswegen durch den Kakao.
Also das Erste, wie es dazu kam, dass das unverschlüsselt war, ich bin da hingegangen, habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt, entweder ihr Fucker zeigt das unverschlüsselt oder ohne mich. Ciao. Ja, das würde ich gerne so erzählen. Stimmt leider nicht. Das wollten sie von selber. Die haben also, es war so, dass Premiere Bezahlsender war und sie aber die Idee hatten, dass sie immer so ein kleines unverschlüsseltes Fenster gemacht haben, wo sie andere Programme gebracht haben. Da war zum Beispiel auch Roger Willemsen mit einer Talkshow und vieles anderes, was sie dann so klein gemacht haben und haben so ein kleines kreatives Spielfeld gelassen, um Leute damit zu kriegen, dass die dann guckten. Drumherum haben sie dann ganz viel Trailer von Filmen gepackt. Also früher war Premiere ein einzelner Sender, auf dem Kinofilme liefen, die, nachdem sie dann auch schon auf Video rausgekommen waren, aber damals war das noch wahnsinnig toll, weil man eben wirklich noch für Filme in eine Videothek gehen musste, ins Kino oder in die Videothek und so. Und dass man das zu Hause gucken konnte, war schon richtig toll.
Premiere hatten nur die Reichen.
Genau. Und das war, ja, und es war auch teuer und so. Und ich hatte es auch nicht. Also ich habe es auch, weil es war unverschlüsselt dann, also der Teil. Dann waren immer drumherum Trailer und dann machte es pfff und plötzlich wurde das Bild verkrisselt und man dachte, scheiße, vielleicht hole ich mir doch mal so ein Abo. Das war der Gedanke. Und so kamen die drauf. Und es war im Grunde eigentlich so, auch heute kaum mehr vorstellbar, dass im Radio etwas wirklich ein Kult wird und dass die Leute für ein bestimmtes Programm und sei es auch nur eine kurze Rubrik einschalten und das hören und das wirklich richtig abfeiern. So, das war damals beim Frühstücksradio, was wir sonntags früh von 9 bis 12 gesendet haben und auch die Mattscheibe, die lief montags um kurz nach 9:30, wurde so was Kultiges, also wo Leute wirklich sich fest drauf freuten und wo man merkte, da kam ganz viel Resonanz früher in Form von Postkarten und Faxen und dass Leute einen ansprachen. Ne? Aber das war plötzlich so und das haben ganz viele Leute gehört und fanden das super lustig. Und da habe ich eben, das vermische ich jetzt mal gerade mit der zweiten Frage schon, das war eben so entstanden, dass ich dachte, ich möchte mal eine Fernsehkritik machen, wo ich die Wahrheit sage. Es gab damals keine krasse Fernsehkritik, es gab auch keine Comedy richtig zum Thema Fernsehen. Und da ich nun mit Fernsehen aufgewachsen war und das liebte, ging es mir inzwischen aber auch sehr auf den Sack, weil ich auch dachte, ihr verarscht uns doch. Und die Privatsender, die jetzt da waren und die ich im Grunde auch erstmal sehr abgefeiert habe, weil die endlich die Serien brachten und endlich Sachen, die man gucken wollte und nicht
Filme.
Ja, und Filme. Und das war eben nicht so dieses Diktat der Öffentlich-Rechtlichen, die vorher nur ein oder zwei Serien pro Woche zugelassen haben und eine Unterhaltungsshow in der Woche und so weiter. Aber irgendwann wurde es sehr viel und sehr bekloppt. Und da merkte man so, Leute, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und irgendwie wird es doch immer bescheuerter. Und warum sagt das denn keiner? Und da habe ich dann mit angefangen und habe die Mattscheibe so entwickelt, dass ich halt immer eine Sendung mir vorgenommen habe und da mit den O-Tönen gearbeitet. Also ich habe immer Schnipsel da rausgenommen und habe die dann kommentiert, weiter die Sätze weitergemacht, reingesprochen und so weiter und da so ein kleines eigenes Werk draus gebastelt. Das wurde sehr viel gehört und da kamen plötzlich Leute, die vom Fernsehen kamen und sagten, oh, kann man das nicht fürs Fernsehen machen? Ich weiß, Radio Bremen kam, dann eben Premiere und so, die mich plötzlich ansprachen und ich immer so, nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja Radio, das ist ja, wie will man das denn? Ich habe auch keine Erfahrung, ich weiß auch nichts, wie soll man, das geht ja nicht. Und dann aber doch, irgendwie läuft das bestimmt. Dann gab es viele Gespräche und viele Versuche, zum Beispiel auch bei Radio Bremen einen Tag mit einem fast 20-köpfigen Team, wo am Ende nicht eine Minute Material bei rauskam, weil die einfach nur verzweifelten, den ganzen Tag nur da saßen, dran verzweifelten und nicht wussten, was sie machen sollten. Aber bei Premiere hatte ich das Glück, dass ich da auf ein kleines Team traf, die darauf Bock hatten und das wirklich realisierten. Und es war ganz popelig, der Pilot, der ist auf irgendeiner DVD auch drauf. Ganz, ganz simpel, aber da es für damalige Verhältnisse neu war, sagten sie, machen wir mal. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann sagte Premiere, ja gut, wir tun das. Dazwischen gab es sogar noch einen Abwerbeversuch von RTL und so. Zum Glück habe ich aber Nein gesagt, weil ich merkte schon damals, wenn du bei RTL bist, dann bist du da und wirst nach dreimal abgesetzt. Und ich merkte schon gleich, das ist mir zu riskant, weil ich kann ja noch gar nichts. Ich weiß ja noch nichts. Also ich war ja noch nie vor der Kamera und so. Und dann als Premiere das sagte und die sagt, nee, wir machen einen Vertrag auf jeden Fall für ein Jahr und wir machen das auch dann, habe ich gesagt, dann mache ich lieber das, weil ich da das ausprobieren kann. Und das war gut, weil wir brauchten wirklich ein Jahr, um das so hinzukriegen, dass es überhaupt nur im Entferntesten in diese Richtung kam, wie man sie heute kennt. Das war ein ganz langwieriger Prozess, der dauerte echt lange und wir hatten gar keine technischen Möglichkeiten, keine Ahnung und es war Learning by Doing und immer wieder ausprobieren. Und hätte ich diese Chance nicht gehabt, ja, wäre das ganz schnell, also wäre es ein vergessener kleiner Pilot gewesen, den man mal irgendwo kurz macht und dann wird nie wieder drüber gesprochen. Und deswegen war es aber auch bei mir immer so, dass ich irgendwie nie den Drang hatte, zu den großen Sendern zu gehen und was Großes zu machen und so. Und auch wenn immer Leute sagen, warum gehst du nicht zu denen und warum machst du nicht da? Es hat nie funktioniert. Also ich habe das nie gekonnt. Also ich habe nie gekonnt, dass ich auf Befehl bestimmte Sachen machte oder lustig sein und für eine Moderation von einer Sendung, die ich selber doof finde oder so, oder das ging nicht. Oder das andere schreiben mir irgendwas und ich soll das dann lustig vortragen oder so. Das hat nicht geklappt. Und deswegen habe ich lieber immer gesagt, ich gehe lieber irgendwo hin, wo es vielleicht kleiner ist, aber wo ich das machen darf, was ich möchte und wo man mir nicht reinredet. Weil auch das, und das ist keine Arroganz, weil ich würde mich freuen. Also ich freue mich auch wirklich immer über jeden, der gut reinredet. Und inzwischen habe ich zum Glück viele Leute um mich, die ganz genau wissen, was sie machen und die toll sind und die auch helfen und die ihre Sache vor allem erstmal alleine hinkriegen und super machen können. Aber damals war es eben wirklich so, ich kann nicht sagen, dass ich mich an jemanden erinnere, der mir wirklich super positiven Input gegeben hätte von irgendeinem Fernsehsender. Das Einzige, was gut funktionierte, ist, wenn keiner was gesagt hat und man einen in Ruhe gelassen hat. Das ist traurig und das ist nicht so, also wirklich, ich hätte mir das gewünscht. Ich hätte mir wirklich gewünscht. Aber die meisten Redakteure oder so, die rumlaufen, und das ist auch heute fast noch überall so, die haben mit dem gar nichts zu tun, mit dem Programm. Und die haben auch keine Ahnung davon, die haben auch noch nie selber was gemacht und die wissen das auch gar nicht. Und dann ist es gut, wenn sie erkennen, okay, der kann das ja, dann lass den mal machen. Und nur wenn es ein echtes Problem gibt, dann sagen wir das. Und ansonsten versuchen wir, den Rücken frei zu halten und es so zu ermöglichen, dass der das gut machen kann. Das ist gut. Aber ansonsten Redakteure, die wie beim Öffentlich-Rechtlichen, da sind ja viel, und die sind zum Beispiel bei allem, was Fiction angeht, ne, die bohren in jedem Drehbuch und in jeder Sache so lange rum, bis es tot ist und bis die Idee kaputt ist oder bis eben die gar nicht realisiert wird. Deswegen haben wir in unserem Fernsehen eben so gut wie nichts, was aus dem Genre kommt, was irgendwie Horror, Science Fiction, Thriller anders irgendwie ist, sondern wir haben fast nur Krimiserien, Ärzteserien, Familieserien und das war's, weil das da kaputt gedoktert wird.
Wie findest du dann sowas wie zum Beispiel Dark jetzt auf Netflix, falls du es gesehen hast?
Dark hat mir Spaß gemacht, weil es auf jeden Fall endlich mal was anderes war. Auch wenn man dazu natürlich ehrlich sagen muss, da war auch der deutsche Anteil jetzt nicht 100%, sondern Das war eine Zusammenarbeit mit viel internationalem Input. Aber dass jetzt durch die Streamer endlich sowas entsteht, ist natürlich toll. Und dadurch ändert sich auch langsam was im Fernsehen. Ja. Und wenn es nur so ist, dass ZDF Neo was co-produziert und dann in der Nacht irgendwo heimlich versendet, wo es keiner sieht, aber es entsteht wenigstens. Und auch Sender wie Sky oder andere kommen mal dazu und sagen, okay, wir produzieren mal was mit und wir machen mal was. Und auch selbst die ARD und selbst das ZDF eben, die werden schon mal mutiger und versuchen ganz langsam in kleinen Schritten das, was sie schon seit mindestens 30 Jahren eigentlich hätten tun müssen. Deswegen bin ich froh, dass es überhaupt geschieht. Es sollte noch viel mehr. Und also da darf man gerne noch mal ein bisschen Gas geben an der Stelle. weil da haben wir Jahrzehnte aufzuholen gerade. Und deswegen ist das nur gut. Aber das muss echt noch ein bisschen schneller vorangehen.
Und Premiere hat dann aber auch nichts gesagt, als dann zum Beispiel, wie hieß die Sendung mit Herrn Tölke?
Der große Preis?
Der große Preis, als die dann irgendwie plötzlich geklagt haben.
Weil also nee, die haben nicht geklagt. Es hat die Firma Fremantle damals geklagt und die haben Der Preis ist heiß gemacht.
Der Preis ist heiß, Entschuldigung.
Und Familienduell und andere Sachen. Und das war auch eine ganz bizarre Klage von einem Typen, der sich, also von einem, dem damaligen Geschäftsführer, der fühlte sich aus irgendwelchen Gründen persönlich angegriffen, also durch Missverständnis, total bescheuert, keine Ahnung. Und der hat dann eine ganze Klagewelle, 5 Klagen losgelassen. Und es war eben auch eine Zeit, wo es sowas noch gar nicht gab. Also auch heute ist es noch so, ja, dass die Mediengesetze, das merken wir ja bei den Diskussionen um YouTube und anderes, die wirklich vielschichtig sind, aber es kaum einer kann da richtig hintersteigen und drüber reden, weil die Gesetze, die hinken so weit hinterher, ja. Das glaubt man gar nicht. Als diese Klage war Ende der 90er und da ging es halt um Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, persönliche Beleidigung, Wettbewerbsbeeinträchtigung und noch ein 5. habe ich vergessen. Das waren halt Dinge, das gab es noch nie. Also, dass jemand Sachen nimmt und daraus was Neues baut im Radio oder auch im Fernsehen, das war noch relativ neu zu der Zeit. Und es gab nur Gesetze, die sich über Kopieren, über einen Fotokopierer oder Erstellen von Matrizen. Und das steht wirklich so in den Texten. Und damit versuchten sie das zu machen. Deswegen ging es durch 3 Instanzen bis zum Bundesgerichtshof. Und am Ende haben wir dort Gott sei Dank gewonnen. Und es wurde gesagt, der künstlerische Aspekt und die Satirefreiheit stehen hier vorne. Und weil was Neues entsteht, wie bei einer Collage, wurde es damals verglichen, braucht man auch das Originalmaterial. Und deswegen dürfen wir das verwenden. So, und das war eins der ersten Urteile, was in dieser Form gesprochen wurde. Und heute geht das ja einfach noch endlos weiter, ne? Weil das ist ja egal, ob es um Samplen von der Musik oder auch eben in anderem oder wieder einstellen und bis zum Retweeten oder bis was geht. Das ist alles nicht geklärt. Das kann man auch nicht so einfach klären. Und da ist es wirklich, dass sich eben Kunstfreiheit und auch natürlich das Recht von Leuten auf ihre Arbeit sich gegenseitig irgendwie in den Rücken stechen. Das ist ganz schwierig, weil da so viele Instanzen da drin sind. Meistens hat es ja gar nichts mit den Künstlern oder so zu tun, die das gemacht haben und mit dem NVO, sondern es sind irgendwelche riesigen Firmen, die sich da um etwas streiten. Und das ist eben auch das Traurige und was auch bei den ganzen YouTube und sonstigen Diskussionen ist, was man immer bedenken muss, die Leute, die das machen, die kriegen eigentlich inzwischen meistens gar kein Geld dafür. Aber es fließen Gelder und die werden unter irgendwelchen anderen Leuten oder Firmen oder Konstrukten verteilt. Und das ist eben ungerecht, ist heute immer noch schwierig, war damals aber vollkommen, also in dem Falle von der Mattscheibe war das vollkommenes Neuland, wie man so schön sagt. Also das kannte echt niemand und war total strange, weil da waren die Rechte überhaupt nicht drauf ausgelegt.
Aber jetzt, um mal so ein bisschen auch nach vorne zu springen, ich würde tatsächlich an dieser Stelle mal so ein bisschen eher deine Filmkarriere, auf die können wir gerne in einem anderen Format, was wir hier im Haus haben, nochmal länger eingehen. Aber ich würde ein bisschen nach vorne springen und mich würde dann dabei interessieren, du bist ja jetzt auch Filmemacher gewesen oder hast zumindest 2 Filme gemacht, wo du halt, sag ich mal, dein ganzes Herzblut reingesteckt hast, deine Leidenschaft, du hast sämtliche Freunde aktiviert, die du kanntest und hast damit, sag ich mal, ich glaube, man könnte schon sagen, der damaligen A-Riege der deutschen Schauspielszene so zusammengearbeitet und wirklich alle vor der Kamera vereinen können. Kannst du denn jetzt, sag ich mal, nach allem, was du jetzt gerade erzählt hast und nachdem du natürlich auf der anderen Seite standest, als so Leute wie der große Preis, wie der Preis ist heiß, irgendwie dich, sag ich mal, an die Karre gepisst haben oder dir an die Karre gepisst haben, kannst du jetzt auch, sag ich mal, die andere Position noch vertreten mit der Wichser? Dass du halt gemerkt hast, oh hier, da wurden aber schon in dem Land einige, weiß ich nicht, Kopien runtergeladen oder illegal verkauft oder da hat man hier in dem Kanal oder auf dem YouTube-Kanal mal Material von der Wichser genommen, um eben was Neues draus zu machen und so weiter und so fort.
Ja, das ist, ich weiß, da wurde auch damals viel diskutiert und das war auch ein Punkt, der gar nicht so lustig war. Also das weiß ich, dass damals gerade da war das Thema Raubkopien einfach ein großes. Das heißt, es wurde häufig über eben illegale Plattformen im Internet wurden die Filme reingestellt, weil es zu der Zeit eben ja auch noch keine Streaming-Angebote oder ähnliches gab. Und es gab dann eben viele Möglichkeiten, wie du dir das irgendwie ohne zu zahlen illegal holen konntest. Oder besser gesagt so, da schlugen immer zwei Seelen in meiner Brust. Ja, das eine war, ich habe immer gedacht, wenn ihr es nicht hinkriegt, das den Leuten anzubieten, also wenn es keinen vernünftigen Weg gibt, den Menschen etwas anzubieten, muss man sich nicht wundern, wenn sie sich das irgendwo anders herholen. Das zweite war allerdings aber auch, dass ich eben kurzfristig eine Mentalität entwickelte, die eben als das Internet boomte und immer größer wurde und einfach alle Möglichkeiten man langsam erkannte, die dazu führten, dass man als Nutzer dachte und immer noch auch denkt, eigentlich ist Kunst und Kultur und alles, was damit zu tun hat, umsonst. Ich kriege das umsonst. Ich habe das umsonst zu bekommen. Und irgendwo kriege ich es auch schon so umsonst her. Das funktioniert andererseits aber immer nur, wenn es irgendwo jemanden gibt, der etwas bezahlt. Und das heißt, wenn du das dazwischen nicht hast, ja, oder wenn derjenige es dir nicht mehr bezahlen kann, weil andere damit verdienen, ist es echt nicht so witzig. Und es waren damals wirklich Downloads und illegale Downloads in Millionenhöhe, die womit andere Leute Geld verdient haben, weil deren Plattform, die haben damit ja Geld verdient. Die haben das ja nicht aus Menschenliebe getan, sondern die haben damit verdient. Jeder, der das irgendwie sich umsonst holen konnte, hat sich dann gefreut. Aber darunter haben eben andere gelitten. Und wenn wie zu dem Zeitpunkt dann dadurch weniger DVDs gekauft oder weniger Leute Leute ins Kino gehen und weniger eingenommen wird, dann kann einfach der nächste Film oder das nächste Projekt nicht mehr finanziert werden. Und das ist bei Musik so und das ist überall so. Und das ist auch das, was ich am Internet immer noch so schwierig finde, dass es da keinen wirklichen Weg gibt, dass diejenigen, die es verdient haben, also die das gemacht haben, die Künstler oder die Produktionsfirmen oder wie auch immer, dass die durch bestimmte Dinge etwas verdienen und nicht nur irgendwelche Plattformen, die das raufstellen und dann sagen wie, hey, wir sind doch nur für euch da und in Wirklichkeit verdienen sie Milliarden, die sie noch nicht mal dann versteuern zum Teil bei uns und so weiter. Also es ist ein echt schwieriges Thema, weil einerseits möchte ich die Freiheit nicht missen, die es da gibt und ich möchte auch nicht die Freiheit beenden, die man da hat. Aber gleichzeitig wäre es an der Zeit zu sagen, okay Leute, aber ihr könnt es nicht auf so unfair machen und dann so tun, als wärt ihr die unschuldigen Opfer, weil das macht eine ganze Kultur und kann das auch zerstören, weil am Ende, das ist ja auch heute so, wenn du mal so guckst, was in der Musikbranche sich getan hat. Früher hat man damit richtig Geld verdient, heute ist das schwer und irgendwann existieren halt nur noch die Riesenacts und die ganz, ganz kleinen. Das heißt, entweder du bist ein Megastar, der einfach, egal was er macht, das verteilt sich von selber auf den Plattformen, weil jede da mitmacht und du wirst überall gehypt und jeder macht mit und du kriegst Werbung dazu und bla bla bla, dann läuft das automatisch. Und dann ist es eine ganze Geldmaschine, die dahinter hängt, dann hast du da auch keine Sorgen, dann hast du eigentlich, da ist dann viel zu viel Geld. Aber bei den kleineren, da macht das keiner. Und da ist es dann wie, ja, da wird nicht eine neue Platte produziert oder gemacht, sondern das müssen die selber bezahlen. Und die machen das dann alleine und du kannst keine großen Stadionkonzerte geben, sondern dann machst du irgendwo ein paar kleinere Touren oder irgendwie versuchst du das auf eine kleinere Zielgruppe da zu finden, aber die dann irgendwie zu befrieden. Aber du musst danach suchen, dass du irgendwo noch Geld bekommst. Und wenn es am Ende nur durch T-Shirts oder sowas ist, aber nicht mehr, blöderweise nicht mehr durch deine eigentliche Arbeit, also durch die Kunst, ja, durch das, was du machst. Und das macht echt viel kaputt. Du kannst zwar dazwischen, es ist toll, wenn jeder, der heute, ohne dass er eine Plattenfirma braucht, selber Lieder aufnehmen kann und reinbringen kann, nur irgendwann muss er auch wie so blöd das immer klingt, die Miete bezahlen und sich was zu essen kaufen und will vielleicht eine Familie gründen. Es ist leider so. Und dann stehst du da und sagst so, ja, toll, was ist es? Und wenn du dann auch am Ende, selbst wenn du auf YouTube ein bisschen Geld verdienst, ist es ein Bruchteil von dem, was eigentlich damit verdient wird. Und das kriegst du dann auch wieder nur durch Zweitverwertung, weil Werbung geschaltet wird und so weiter. Es ist sehr kompliziert. Und das ist sehr traurig und das ist sehr schade und das ist auch sehr ärgerlich, dass das öffentlich-rechtliche System, was eigentlich ein gutes ist, sich selber aber so in eine schockstarre Schnarchposition gebracht hat, wo seit 30 Jahren so wenig Kreativität vorherrscht, wo diejenigen sind, die das sein müssten und die genau sowas finanzieren müssten. Denn ich bin kein Feind oder kein Gegner des öffentlich-rechtlichen Systems. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber was daraus gemacht wird und wie sie sich gegenseitig einschnarchen und einlullen, das finde ich sehr ärgerlich.
Ist wie mit Religion, ne?
Alles, was irgendwo einen guten Kern hat, weißt du, also viele Sachen haben im Grunde einen guten Kern und eine gute Idee. Aber sobald Menschen dazukommen, um diese Idee zu verwalten und sobald das irgendwie auch mit Geldverdienen zu tun hat, ja, und dann noch Macht dazu, also diese drei Teile, dann geht es gnadenlos in die Hose. Und das ist leider immer so.
Apropos gute Idee, ich würde meinen Job nicht richtig machen, wenn ich diese Frage nicht stellen würde, denn ich denke mir, es gibt einige Leute, die das jetzt hier hören und sich natürlich dann fragen, wo wir jetzt schon über den Wichser gesprochen haben, wie stehen die Chancen auf einen dritten Teil?
Ja, die Frage, die mir immer wieder,
Ich weiß, es ist eine harte Frage, es tut mir leid.
Also ich kann immer wieder nur das eine sagen, weil ich immer nicht zu viel oder zu wenig oder weiß, was ich was versprechen will. Aber die Wichser-Welt ist die existiert für sich und die ist auch eben noch nicht zu Ende erzählt. Und ich hätte sehr große Lust, da noch was zu machen, in welcher Form auch immer.
Hörspiel?
Ist eine Option, die sehr wohl auch im Bereich des Möglichen läge.
Und dann aber hoffentlich...
Aber es ist auch das ist ein Bereich, es kommt ja vom Hörspiel, es fing ja mal an als eine total durchgeknallte Hörspielreihe im Frühstücksradio. Da ich ja eben auch Hörspiel sehr liebe, ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit, vielleicht auch einfach mal in diese Richtung zu gucken. Auch da gibt es Gedanken. Und auch in Richtung Serie wäre was zu überlegen und in Richtung Film. Und alles ist möglich. Es ist aber so, ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese Naivität, die man dann immer hat, dass man denkt, man hat da was und dann geht man hin und schlägt das vor und alle sagen, eigentlich sagen doch alle, ja, warum kommt das denn nicht? Und die Idee ist da und alles ist super. Und trotzdem geht's nicht weiter. Das liegt daran, dass es eben leider überhaupt nicht so funktioniert. Wenn man irgendwo hingeht und eine Idee hat, dann ist es meistens so, dass die Leute entweder gucken sie einen an wie eine Kuh, wenn es donnert, und oder sie sagen, ja, super, klingt super, da müssen wir wirklich mal drüber reden. Das ist eine gute Idee. Wir telefonieren, wir reden wieder. Und dann wird das verschoben bis auf wer weiß wann und es geht nicht weiter. Und wenn du nicht irgendjemanden hast oder eine Produktionsfirma und auch bei, egal ob es ein Sender ist, ob es ein Streamingdienst ist oder so, es wird immer mit denen du gerade was gemacht hast, wird das nächste gemacht und so weiter, aber nicht irgendwie wieder was Neues oder etwas, was jetzt schon eine Zeit lag oder wo es irgendwo mal gehakt hat und das ist also echt endlos. Und ich habe irgendwann dann auch aufgegeben, mich da komplett hinterzuklemmen. Also das heißt, wenn ich jetzt mich da mit hundertprozentiger Power dahinter setzen würde, ja, und jeden Tag bei irgendwie mehreren, also die Runde mache und gucke, dass ich bei allen so lange klingle und die so lange nerve, bis einer endlich Ja sagt und dann und das macht, dann würde das mit Sicherheit auch klappen. Und da es aber momentan niemanden gibt, der das tut und ich so viel zu tun habe, dass ich da überhaupt nicht zu komme, ist das immer so etwas, was so weitergeschleppt wird. Aber trotzdem, Gespräche dazu und Ideen und Entwicklungen gibt es lange, auch jetzt gerade. Und vielleicht kommt da auch demnächst noch irgendwas. Also der Wichser, so sage ich es ja immer, sitzt in seiner Höhle und wartet auf den richtigen Moment, um die Weltherrschaft doch noch an sich zu reißen. Und ich würde mich freuen, also weil es ist einfach, ich fand, es war so eine schöne Welt, die wir da eröffnet haben. Und es gibt noch so schöne Ideen, was man da weitererzählen könnte, auf welche Art auch immer, egal auf welchem Medium. Ich würde es gerne machen und ich hoffe, dass sich da nochmal was tut.
Es gibt halt zu wenig Kai Blasbergs in dieser Welt, ne?
Ja, das ist wirklich eine traurige Tatsache, dass du wenige Menschen heute in den Medien findest, und zwar egal wo, die wirklich das Medium, in dem sie arbeiten und ihre Arbeit, die sie da machen, lieben und die etwas Kreatives, Neues, Verrücktes in die Welt bringen wollen. Also das ist der größte Teil der Fernsehsender, der Radiosender und auch der Zeitungen wird heute geleitet von Verwaltern. Die haben Ahnung von Finanzen, die wissen, wie man Kosten hin und her schiebt, die wissen irgendwie, wie man was rechnet. Also die sind theoretisch vielleicht, also manche haben auch davon keine Ahnung und tun nur so. Aber die das wenigstens können, haben davon eine Ahnung und können theoretisch auf dem Papier dir mit Sicherheit einen Sender oder ein Unternehmen gut führen. Das sind Unternehmensführer. Die meisten kommen ja auch aus der Wirtschaft irgendwo. Aber die haben halt nicht, also was denen fehlt, ist eben der Wunsch, etwas zu machen, etwas zu produzieren, eine kreative Idee, etwas rumzuspinnen, bescheuert zu sein. Wenn du auch gerade, ich habe viele Artikel gelesen über die alten Filmfirmen, ja, wie Canon und Carolco und so, ne, die alle, wie die Kohle ausgegeben haben, die bescheuert waren, die einfach, die im Wahn bekloppte Sachen gemacht haben. Aber da war ganz viel Scheiße dabei, aber auch ein paar geniale Sachen, die einfach die Jahrzehnte überdauert haben, auch wenn es Trash war, auch wenn es bescheuert war und so weiter. Und diese Leute, die einfach sowas machen und eben was machen, weil sie darauf selber Bock haben, die gibt es kaum noch. Und die dann auch vielleicht eine gewisse Art von Verantwortung haben, sage ich sozusagen, was will ich denn den Leuten zeigen? Also nicht nur wie, was können wir den Leuten zeigen und was ist auf dem Papier billig und was kann man machen und was ist vielleicht angesagt und wird deswegen vielleicht ein Erfolg, sondern auch, nee, was wollen wir denn zeigen? Also was möchten wir denn zeigen? Gefällt uns das denn selber? Also finden wir das gut oder nicht? Oder machen wir es nur, weil wir es müssen, weil es irgendein Idiot halt doch guckt? So, und das ist halt etwas, das habe ich mehrfach mal erlebt, aber leider sehr selten. Und leider hatte das immer irgendwann ein Ende. Und ja, und solche Menschen findest du traurigerweise nicht mehr häufig. Und es ist eben auch selten, dass Leute selber selber mal vor der Kamera gestanden haben und selber irgendwie was mitentwickelt haben oder so. Und das brauchst du halt schon dabei. Und deswegen ist es eben so, diese Suche nach kleinen Nischenplätzen, wo du noch irgendwie eine Möglichkeit findest, dass man dir zumindest nicht zu viel reinredet und dass du was machen darfst und dass du noch ein bisschen rumspinnen darfst, gibt's echt selten, ja.
Und trotzdem noch Leute erfreuen kannst, ne?
Ja, und die dann, und das ist ja auch etwas, was dann gerade durch Kai und bei und Tele5 immer sehr nach vorne getragen wurde, ein altmodischer Begriff wie Liebe oder so dann wieder mal nach vorne getragen wird, weil letztlich ja, das mag kitschig klingen, aber am Ende ist das der Kern des Ganzen, weil man das, was man tut, liebt, weil man das Publikum liebt und weil da einfach eine Liebe und eine Freude und eine ehrliche Begeisterung dahinter steht. Und nicht nur ein Auftrag, den man erfüllen muss. Und das ist ja sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit. Da muss man für kämpfen. Ich glaube, bei vielen großen Sendern ist es schwer, das zu tun. Es gibt zum Glück, ich freue mich über jede kleine Flamme, wo ich so sehe, da passiert was, da tut sich was. Es ist mal möglich, aber es ist halt nicht so viel.
Ja, wir versuchen uns da auch ein bisschen mit unseren Hut mit ins Rennen zu schmeißen, so, oder den Ring zu schmeißen. Wenn ich dir nur einen kleinen Tipp geben darf, ich weiß nicht, hast du diese Electric Boogaloo-Dokumentation gesehen oder kennen? Die fand ich wunderbar. Die fand ich fantastisch. Und auf der neuen Blu-ray von Total Recall, da gibt es eine kleine Dokumentation über Carolco, wie das Ganze.
Das klingt auch sehr spannend, ja, die werde ich mir holen. Das Mediabook oder ist es auch auf der neuen?
Das ist bei dem normalen Steelbook, die jetzt neu rausgekommen ist. Also man braucht jetzt nicht unbedingt die 4K UHD, sondern man kann sich auch die normale Blu-ray Steelbook holen, oder das Blu-ray Steelbook, und da ist es mit dabei.
Ja, aber ich habe gerade darüber in der Empire oder Total Film oder wo das war, eben einen langen Artikel gelesen und fand das super spannend und habe gedacht, oh, da muss ich auch nochmal tiefer eintauchen, weil das natürlich auch genau damals meine Zeit geprägt hat und die Geschichten dahinter sind ja dann doch immer wirklich super, wenn man das dann sieht. Das ist ja auch etwas, was mit Schläferz dann wieder zu tun hat, wo diese alte Liebe und diese Freude ausgelebt werden kann. Jetzt letztens, gerade im Sommer, hatten wir als letzten Film ja He-Man and the Masters of the Universe,
ne? Canon.
Von Canon. Ja. Und da war es auch, da muss ich auch sagen, das war deswegen spannend, weil sich da sehr schnell ein kleiner, es war kein Shitstorm, aber so ein kleiner Köttelsturm hat sich dann mal kurz erhoben und Leute, die dann schrieben und sagen, das kann doch nicht, das ist doch wohl nicht wahr, ihr könnt doch nicht, das ist ein Kultfilm, ich habe ihn geliebt als Kind, das ist doch niemals ein schlechter Film und so, und da wurden wir erstmal dafür beschimpft und da musste ich dann irgendwie nochmal wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und sagen, Leute, versteht es auch mal richtig, das, was wir bei Schläferz machen, ist ja nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, ist das alles scheiße. Wir machen uns zwar über den Film lustig, aber hier ist auch ganz viel Liebe eben dabei. Weil wenn man so diese Scheißfilme nicht lieben würde, könnte man sich damit gar nicht so auseinandersetzen wie wir. Und nie wieder in eurem Leben werdet ihr sehen, dass dieser Kackfilm so gefeiert wird wie bei uns. Weil woanders, da wird er mal versendet irgendwo, aber keiner wird dir dazu Sachen erklären, wird sich so kostümieren, wird das He-Man im Intro nachspielen und solche Sachen. Nie wieder. Und seht das doch nicht, also das ist bei vielen Menschen, das ist ja auch immer so das Schwierige, weswegen sich so viele so schnell auf die Schnauze hauen, weil immer, was hast du gesagt, du hast mich beleidigt und so, ja, anstatt zu lernen, über sich selber zu lachen, sich und andere Dinge nicht so ernst zu nehmen und den Humor nicht als Feind zu sehen, sondern auch als ein Begleiter durch das Leben und einer, der dir Dinge schöner machen kann. Und das heißt, du kannst Filme sehr wohl, sehr liebevoll, sehr schön, dich auch darüber lustig machen und mit denen Spaß haben. Du kannst sie parodieren, wie wir es mit dem Wichser gemacht haben, ohne dass du sie deswegen lächerlich machst oder deswegen sie kaputt machst. Sondern nein, im Gegenteil. Auch wenn auch bei den ganz beschissenen Filmen, selbst wenn wir das gemacht haben, ist es trotzdem auch immer noch eine Würdigung, weil wir setzen uns mit denen auseinander. Das tut sonst gar keiner mehr. Und das muss man einfach immer dabei erkennen. Und deswegen macht mir persönlich das so viel Spaß bei Schläferz, weil ich lebe alte Traumata aus über Filme, die ich durchlitten habe als Kind und wo ich dachte, als Kind echt so im Kino noch, eigentlich fand ich den scheiße, aber das ist ja ein teurer Kinofilm, ich habe ja Geld dafür bezahlt, der kann ja nicht schlecht sein. Wahrscheinlich habe ich den falsch verstanden. Ja, da war ich so naiv, habe mir die Schuld gegeben und später habe ich erst gesehen, nee, der war scheiße, die haben dich verarscht. Ja, das habe ich damals gar nicht gedacht, also habe ich nicht geglaubt. Und das macht heute Freude, das auszuleben und das mit neuen und damit auch Filme kennenzulernen, die man vorher noch nicht kannte. Und ich habe eine riesen Freude daran zu sehen, wenn sowas scheitert, aber irgendwie ja auch trotzdem, meistens jedenfalls, trotzdem auch mit Liebe gemacht ist. Du siehst, das haben da Leute gemacht, die wollten einen guten Film machen, aber es ging in die Hose, sie haben Scheiße gebaut. Aber sie haben es, irgendwo sind da Leute bei, die haben es sogar gut gemeint. Also irgendwer hat es jedenfalls mal immer versucht. Und das ist das Schöne daran.
Ist halt nur hart, wenn man sowas wie He-Man dann sieht oder Masters of the Universe, der ja schon einigen Aufwand betreibt, um das darzustellen. Und dann hast du in der gleichen Sendung so Filme wie Daniel der Zauberer, der halt wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie es nicht verstanden hat, was er da macht. Und da kann ich natürlich schon so ein bisschen die Empörung, die kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber ich muss auch sagen,
es gibt, man muss dazu auch eins sagen, es gibt ja, ist ja nicht alles ist schlecht, was schlecht, also es gibt ja 50 Shades of Shit. Also das heißt, es ist ja, du hast ja die Bandbreite ist sehr groß. Und wir haben ja auch Filme reingenommen, die wir eigentlich gut finden, also Hentai Kamen, ja, haben wir reingenommen oder hab ich mich dann für entschieden, obwohl ich den eigentlich gut finde, der ist wirklich richtig geil gemacht und der ist eine sehr gute Parodie auf Spider-Man und Superheldenfilme, aber er ist auch so bescheuert und so absurd und ist hier auch so unbekannt gewesen, ja, dass ich so dachte, also wir können, eigentlich ist er zu gut für uns, aber man kann schon was draus machen, weil er sehr, sehr lustig ist und sehr, sehr schön bizarre Welten uns eröffnet. Und da habe ich gedacht, okay, wir nehmen den. Ich mache mich aber nicht über den Film jetzt komplett da nur lustig, aber wir machen da was mit, weil wir werden eine Menge Spaß haben. Und es ist schön, dass so Menschen den Film kennenlernen und da näher rankommen. Also das heißt, nicht jeder Film, der läuft, ist auch wirklich der schlechteste. Das ist ein Titel und das heißt, die Filme sind gescheitert. Also es sind alles gescheiterte Filme, aber auf die eine oder andere Art. Und deswegen.
Ich muss jetzt mal nachfragen. Ich meine, ich habe ein paar Folgen von euch auf jeden Fall gesehen. Ich meine, ich kenne die Filme ja selbst teilweise auch dann schon vorher. Hattet ihr das Söldner-Kommando drin?
Das kommt.
Das kommt? Boah, fantastisch. Ey, er hat so eine gloriose Synchro. Die Synchro ist wirklich so fantastisch.
Ich weiß, deswegen, also das ist jetzt damit schon eine Katze aus dem Sack, der kommt im nächsten Jahr.
Geil.
Der ist schon auf der Liste, ja. freue mich auch schon sehr drauf, ja.
Ich befürchte, wir sind so langsam am Ende, kann es sein?
Oh. Ja, ich gucke auch schnell, ja, wir müssen doch nochmal irgendwann wirklich einen zweiten
Teil mindestens machen, ne? Es bleibt nicht aus, wir müssen noch mal reden.
Ja, verdammt.
Ja.
Ja gut, dann, aber wir verabreden, wir machen das auch. Das machen wir auch, also ist auch versprochen. Und dann wir checken mal ab, wann was geht. Und das ist aber auf jeden Fall, in nächster Zeit ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger.
Ja, ich meine, vor nächstem Jahr müssen wir es ja nicht übers Knie brechen. Nein. Aber wenn es im nächsten Jahr klappen sollte, ja. Ey, wirklich, wir sind auch gerne bei Schläferz oder sonst irgendwas, ne? Sag gern Bescheid. Wir können gerne irgendwie versuchen, Mittel und Wege zu finden, wie wir uns da gegenseitig irgendwie featuren oder sonst irgendwas, weil wir sind ja auch Fans von diesen Filmen.
Ja, das ist ja eben das Schöne. Und du findest ja kaum noch eine Plattform, wo da eben noch wirklich was mitgemacht wird. Die werden irgendwo heimlich versteckt. Und das ist übrigens ja auch, also das ist ja das Irre. Je schlechter ein Film, desto schwieriger ist es ja auch, den zu bekommen und überhaupt noch zu finden. Also, am Anfang zum Beispiel, also wie wir die Filme finden, ne, ist ja so, dass wir am Anfang war ja nur die Idee, ja, wir machen was, weil Tele5 hat so viele schlechte Filme im Archiv. Dann haben wir da so genommen, was da so rumlag, haben uns da was rausgesucht. Dann haben wir aber schnell gesehen, schlecht alleine reicht nicht. Ne? Also das ist zwar, kannst zwar immer sagen, dass das kacke ist, aber wenn der einfach nur langweilig ist und wenn du 7 Western hintereinander zeigst oder so, dann kommt nichts Neues dabei raus. Ja? Deswegen war dann, dass wir so langsam weiter gesucht haben und inzwischen in den letzten Jahren ist es wirklich so, dass ich halt vor allem suche wie verrückt und ich gucke momentan so viele schlechte Filme. Mein ganzes Regal ist voll mit Dutzenden oder Hunderten von Scheißfilmen, die ich zum Teil mega teuer kaufen muss, weil es die Perlen davon, ne, die gibt's halt gar nicht mehr. Die werden sonst nirgends aufgelegt und das sind so Filme, die würde keiner für 5 Euro oder wahrscheinlich nicht mehr für 1 Euro auf dem Grabbeltisch kaufen. Aber wenn du den als Mediabook herausbringst, in limitierter Auflage, mit einem super schicken Booklet und Blu-ray und DVD und sowas dabei, dann kriegst du den für 30, 40 Euro oder schon, weil die Auflage so klein war, ausverkauft und du musst noch das Doppelte hinlegen. Aber anders bekommst du ihn nicht. Aber so habe ich dann einige der schönsten Sachen gefunden, wie The Brain, was jetzt noch am 16. Oder am 18. Oder wann das ist, läuft das noch als letzter Film. Habe ich zum Beispiel nur so gefunden. Oder unseren 100. den wir im letzten Jahr hatten, 3 Engel auf der Todesinsel. Oder The Bees, in Auflage von 300 Stück rausgekommen. Ein wirklich so ein schöner Kackfilm, aber der so einen Spaß gemacht hat, hätte ich nie gefunden. Habe ich aber irgendwie 38 Euro bezahlen müssen für das Tool.
Hattet ihr auch diesen Karate-Küsse blonde Katzen?
Den haben wir schon ganz lange auf der Liste, aber der ist indiziert quasi noch, oder der ist 18 und deswegen kriegen wir den nicht.
Ach, schade, weil der ist, natürlich ist der halt Trash, aber der ist...
Aber der ist, ich würde ihn wirklich auch gerne nehmen und vielleicht gibt es nochmal irgendwie die Möglichkeit, dass man guckt, was man, ob es mit auch wenn man es ungern tut, aber mit irgendwelchen kleinen Schnitten irgendwie was möglich.
Ja.
Im Moment kriegen wir den gar nicht.
Ja,
leider eben gar nicht. Wir sind dabei, das ist bei vielen. Und bei anderen Filmen ist es so, dass man die Rechte nicht kriegt oder man weiß nicht, wer die Rechte hat. Und dann, manche Filme muss man Jahre, also bei einigen waren wir 3, 4, 5 Jahre hinterher und plötzlich klappt es. Und so versuchen wir es dann auch immer.
Da wir ja eigentlich hier so ein bisschen über Hörspiele reden, würde mich noch mal kurz eine Sache als Ausstieg interessieren. Ja. Hast du für unsere Zuhörer vielleicht den einen oder anderen Hörspiel-Tipp noch, wo du sagst, ey, das habe ich letztens gehört oder das habe ich sogar vielleicht, da war ich mit dabei, das fand ich richtig spannend und richtig cool. Also das wäre vielleicht noch mal ganz nett.
Ja, das ist echt schwierig. Ich muss mal überlegen, was ich jetzt mal so an Hörspiel. Ich bin, also erstmal freue ich mich über alle, die Hörspiele noch machen und auch mit Leidenschaft machen. Liebe Grüße zum Beispiel an Tommy Krappweiß, für den habe ich bei Bilbo mitgemacht. Jetzt habe ich gerade angefangen, aber da kann ich noch nichts zu sagen, weil ich habe wirklich gerade erst angefangen, ihr Kohlraben Schwarz bei Audible zu hören, was er gemacht hat und so. Und ich finde das toll, dass man da echt noch so Leute hat, die, und ich weiß, dass er da wirklich auch mit so einer Freude und Leidenschaft dann dabei ist. Das ist echt großartig. Sowas macht Spaß. Ansonsten bin ich auch ein großer Freund von den alten Klassikern, die alten Paul Temple Hörspiele aus den 50er Jahren. Die sind trotzdem geil. Also, weil die sind so richtig, Die sind so klasse, die sind wie ein Film und die gehen ja auch richtig im Raum umher. Und man, das macht zum Beispiel auch, macht auch riesigen Spaß, die zu hören. Sonst bin ich auch, natürlich auch da im Trash immer gerne unterwegs. Ne? Ich höre auch immer mal wieder zwischendurch mir die neuen John Sinclair-Teile an oder so und habe da einfach Spaß, weil das ist einfach geil gemachtes Power-Action-Trash-Kino für die Ohren. Und ja, also da machen mir viele verschiedene Sachen wirklich große Freude.
Hast du oder wie stehst du zu Larry Brand? Hast du das gehört?
Ich habe die alten Sachen, also da vor einiger Zeit gehört, das hat mich nicht ganz so gepackt und dann habe ich irgendwie aufgehört.
Ja, ich bin auch immer so hin und her gerissen zwischen John Sinclair und Larry Brand, aber ich finde irgendwie den Ansatz von beiden irgendwie spannend und deswegen habe ich das immer, ich habe mich eine Zeit lang echt gar nicht daran getraut. Ich fand es viel zu unheimlich.
Ich habe nachdem ich mit John Sinclair und so also da wirklich angefangen hatte und dann Dorian Hunter und andere Sachen auch gehört habe, die alle so in die Ecke gingen und dann kam, war das ja auch so eine Welle, wie das ja immer ist, ne? Dann gab es plötzlich so viele Epigonen noch davon und so viele und davon waren viele auch wirklich echt schlecht. Also da muss man auch echt sagen, dass man so manchmal denkt, auch so bei aller Liebe, aber da könnte man dann auch wirklich so eine Schläferz-Hörspielreihe draus machen. Ich so dachte, aua, da ist echt, also man merkt, was ihr gewollt habt, aber ja, es gehört dann eben doch auch wieder einiges dazu, ja. Also vom Spiel, vom Schnitt, von den Sounds, von allem her, irgendwie musst du da auch dann doch manchmal ein bisschen mehr wieder bieten. Und daher habe ich dann auch bei vielen Sachen wirklich aufgehört und mal wieder, aber ich hätte jetzt mal wieder Lust, muss mal wieder anfangen. Professor Van Dusen natürlich auch nochmal so die Klassiker, ne? Das sind so die alten Dinge, aber das sind auch einfach mit so die geilsten Sachen. Da merkt man, das war so zu einer Zeit, wo die Leute noch, also wo Hörspiel auch noch eine Wichtigkeit hatte. Das fängt jetzt ja erst wieder an.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das kommt wieder zurück.
Kommt wieder zurück, aber dann dazwischen war jetzt die lange Hörbuchphase. Und es gibt immer noch sehr viel mehr Hörbücher, aber ein Hörspiel ist ja auch echt aufwendig, ja. Und das ist ja auch eine richtig eigene Kunstform. Und das dann wirklich toll hinzukriegen, da brauchst du schon, also da musst du Zeit können und eben auch viel Liebe und Herzblut da reinstecken. Und deshalb, ich freue mich, dass das jetzt langsam wiederkommt, weil da hat viel gefehlt. Also dazwischen war viel Trash und viel billig und so weiter. Und auch hier muss man sagen, beim Hörspiel, auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ähnlich wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die immer nur die gleiche Art von Serie machen, war es eben auch beim Hörspiel, dass man irgendwann sagen musste, es gibt ja auch mehr als nur Monster- und Dämonenjäger. Und da ist auch das Feld noch viel größer. Und langsam wird es eröffnet und langsam tut sich da was. Und auch da hoffe ich, dass noch sehr viel mehr passiert, weil Hörspiele sind großartig und sind gerade, finde ich, heute auch eine, indem man ja schon so eine Netflix, Amazon Prime Streaming-Dienst Überflutung hat und eben einen schon gar nichts mehr, was traurig ist, es kann einen schon gar nichts mehr so richtig faszinieren oder fesseln, da muss schon richtig viel passieren, weil man hat schon Serien gesehen, die so hundertfach geiler waren als alle großen Kinofilme, die es früher überhaupt nur zusammengenommen gab. Deswegen ist es toll, sich mit so einem Hörspiel auch mal wieder ein bisschen runterzuschrauben, einfach mal das Bild wegzunehmen, im eigenen Kopf entstehen zu lassen und zu gucken, was da passiert. Und das sollte man ruhig mal zwischendurch machen und all die vielen alten und neuen Hörspiele mal wirklich nutzen und da rangehen. Auch die alten machen heute noch viel Spaß. Auch wenn da kein Handy und wenn manches nicht so modern ist, aber es macht echt Spaß, weil es so viel im Kopf zulässt.
Ja, und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich merke, wir haben zwar unterschiedliche Lebenswege, aber die sich dann doch im Kern sehr ähneln. Das freut mich ungemein. Und bestätigt mich so ein bisschen auch dann in der Richtung, dass wir hier vielleicht dann doch auch nicht so unbedingt das Falsche machen.
Nein, absolut nicht. Weiter so. Und das ist echt toll. Und ich finde das auch großartig, ehrlich zu sehen und euch als Beispiel auch wirklich zu nehmen, wie sich daraus aus dieser Liebe und aus diesem Wunsch, etwas zu machen, auch wirklich so etwas Eigenständiges, Großes entwickelt hat. Es ist möglich. Ne? Es ist möglich. Deswegen weiter so. Und solange man Spaß daran hat und das wirklich ehrlich macht, finde ich, dann kann das auch ewig weitergehen. Also ich mache das auch so lange, bis ich nicht mehr kann oder es ist gar keinen mehr findet, der Samen will. Weil ich habe da selber so viel Freude dran, dass ich einfach noch alles versuchen will, was nur möglich ist.
Geil. Oliver, dann wünsche ich dir einen wirklich wunderschönen und ruhigen und entspannten und ja, zeitreichen Jahresausklang. Mach nicht so viel, Gönn dir die Zeit.
Wer noch Zeit hat, Schläferz gucken noch am Freitag vor dem 4. Advent. Letzte Folge, weihnachtlich, The Brain. Und am 27. Dezember, Mattscheibe, der Jahresrückblick auf Tele5. Beides auf Tele5. Fresse 2020. Das ist auch sehr schön und sehr, sehr bescheuert geworden.
Ja, ich meine, du hast ja dankbares Jahr gehabt.
Ja, äußerst. Ich habe selten so viel Wahnsinn und Irrsinn gehabt wie in diesem Jahr. Und wer das Komplette haben will und Silvester ja vielleicht nicht raus darf, Silvester wiederholt Tele5 alle drei Teile, die wir dieses Jahr gemacht haben, den Halbjahresrückblick, Jahresrückblick und Internet-Special an einem Stück von 8 Uhr bis 2 Uhr oder sowas durch. Das ist auch, also wenn man schon zu Hause bleiben muss und bevor man frustriert in die Tischdecke beißt, dann lieber das gucken.
Cool. Oliver, wir sagen danke. Vielen Dank. Danke.
Und hat große tschüss. Freude gemacht. Bis auf bald. Wir hören uns ja wieder.
Wir sehen uns hoffentlich dann auch wieder. Also wirklich, wir laden dich hier ein, von Angesicht zu Angesicht.
Ich komme.
Cool. Geil. Tschüss. Danke dir. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. So, und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an euch da draußen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir bedanken uns fürs Einschalten, wir bedanken uns fürs Abonnieren, wir bedanken uns fürs Klicken und für alle anderen Sachen, die uns ein bisschen Liebe zukommen lassen. In diesem Sinne, macht es gut, habt eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende oder was auch immer. Und wir hoffentlich hören wir uns beim nächsten Hörspielplatz. Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.